Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist, Folge 79. Das heißt, ich glaube, im Normalfall wären wir jetzt schon rum mit den klassischen 13 Folgen, die es in einer Staffel gab. In dieser Staffel gibt es 16 Folgen. Finde ich gut, dann habe ich mehr zu besprechen mit meinem lieben Freund Martin. Grüß dich, Martin, hallo.
Grüß dich. Ja, also tatsächlich muss ich auch sagen, es ist jetzt, ich finde es nochmal angenehm, dass es nochmal 3 Folgen extra gibt. Also ich hätte es gar nicht gedacht, aber in diesem Format, wo jetzt die Sachen so fortschreitend erzählt werden, habe ich jetzt doch Lust, noch ein bisschen Zeit mit den Figuren zu verbringen.
Es wirkt aber, finde ich, ein bisschen so, als ob das zuerst 13, also als ob die Dramaturgie zunächst auf 13 zugeschnitten war, oder? Weil Folge 78 war ja so dieses Aus und Vorbei. Mhm. Gleichzeitig sind da so Michael und Lisa jetzt wieder zusammengekommen. Also da gab es eine Lösung für die beiden. Und bei Christian gab es auch so ein Ende. Also was du auch mal meintest, dass man vielleicht dann jemand in der Zwischenzeit kennenlernt oder sowas, hätte auch mal passieren können. Vielleicht, aber eigentlich ist es ja, glaube ich, so, dass es von Anfang an klar ist, dass es 16 Folgen sind, ne, und nicht 13.
Weiß ich nicht. Also du hast schon recht, es hat so eine gewisse Bonusfolgen-Atmosphäre in mancherlei Hinsicht. Weil zum Beispiel auch Ursula Buschhorn weiter im Vorspann ist, aber nicht mehr auftritt. So, sie ist jetzt halt wirklich raus seit der letzten Folge. Und so ähnlich bei, genau wie du sagst, Michael und Lisa, sie haben jetzt sozusagen ihre große Krise überwunden, haben jetzt wieder eine gute Beziehung und jetzt sieht man halt, wie sie eine gute Beziehung haben. Also in mancherlei Hinsicht war es vielleicht so ein bisschen die konfliktärmste Episode der Staffel, aber ist ja auch mal schön, dass man sagt, man zeigt nicht nur sozusagen das Ende der Geschichte, sondern dann auch, wie geht's denn nach dem Ende weiter?
Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Und es bieten sich ja dann schon noch neue, es ist ja dann doch schon so, dass der ein oder andere Handlungsstrang noch so reinpasst, gerade wenn wir jetzt an Pili denken. Wie hat dir denn die Folge insgesamt gefallen?
Eigentlich muss ich sagen, ganz gut. Ich bin extrem schnell durchgekommen, was nicht daran liegt, dass ich wenig aufgeschrieben habe oder so, aber es war in einem interessanten, in einem angenehmen Erzähltempo irgendwie gestaltet. Irgendwann so habe ich mal so kurz Pause gedrückt, weil ich was intensiver aufschreiben musste und da habe ich dann gesehen, es waren schon 30 Minuten rum. Manchmal hat man sowas, vielleicht auch wegen der dramatischen Stories der letzten Wochen, manchmal hatte ich sowas, dass ich Pause gedrückt habe, um was Intensives aufzuschreiben und dann waren 7 Minuten um. Und dann habe ich es kurze Zeit später nochmal gemacht, da waren dann 8 Minuten um. So, und diesmal hat man so das Gefühl, ja, das läuft so angenehm durch. Ich glaube, es gibt ja jetzt hier auch wirklich mal eine Szene, wie du sie immer beschrieben hast, mit Christian am Frühstückstisch, mit so allem so. Und die Szene hat gar keine Bedeutung. Es ist einfach wirklich nur, wie er da sitzt und seine Zeitung liest. Und dann kommen die Kinder rein und wollen Kakao und so.
Genau, zu der Szene sage ich dann auch noch gleich was. Ja. Weil es wirklich eine Klischee-Szene ist. Bei mir hat es auch gut gefallen. Ich fand, es waren ja auch so Sachen. Also insgesamt ist ja in dieser Serie durchaus schon ein bisschen lustig. Also auch gerade, wenn wir jetzt mal gucken, was wirklich mit Clara alles passiert ist. Ne? Also ja. Frage schwanger, ja oder nein. Bandvertrag, Frage der sexuellen Orientierung, Drogenkonsum und sowas. Also da ist ja richtig Power drin. Mhm. Und in dieser Folge, ich war halt auch gespannt, wie zeigen sie das mit den Drogen und sowas und wie wird das alles so dargestellt. Und es gab für mich, es gab beides. Es gab, ich sag mal, meine Kleist-Family-Wohltu-Momente so. Da gab es ein paar schöne Situationen. Es gab aber auch viele Dahlmann-Kandidaten, muss ich auch mal sagen. Also da gab es viele, die sich so ein bisschen seltsam verhalten haben. Und wahrscheinlich werde ich jetzt sogar erst gleich währenddessen so richtig entscheiden, wer meine Nummer 1 ist.
Okay, ja, also ich meine, konfliktfrei ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern vielleicht so frei von innerfamiliären Konflikten. Es gibt schon Konflikte mit anderen Figuren, aber jetzt nicht mehr so diese Konflikte zwischen den Hauptfiguren, die jetzt sich irgendwie streiten oder so. Ja.
Das stimmt, das ist fürs Erste irgendwie erledigt, in verschiedener Hinsicht, auf verschiedene Art erledigt, aber das ist auf jeden Fall erledigt.
Ja.
Aber dann lass uns doch einsteigen.
Dann starten wir in die Folge 14 der 6. Staffel Falscher Alarm. Die erste Szene ist in der Praxis und wir sehen den Typen vom Sägewerk, oder von der Kreissäge, der mit dem Unfall, der sich irgendwie in die Hand gesägt hat, ganz kurz wieder, der jetzt hier verarztet wurde, Verband trägt und alles wird wieder gut. Also alle Finger dran geblieben. Und dann kommt noch eine Nachzüglerin in die Praxis, eine Patientin, die eigentlich zu Lisa wollte, aber die ist schon nicht mehr da und deswegen übernimmt Christian kurz. Und die Patientin glaubt, sie hat Krebs, weil sie hatte roten Urin und sie hat das alles im Internet nachgelesen und ja, hat eben gesehen, dass das Krebs sein könnte. Und Christian sagt, ja, da machen wir erstmal ein systematisches Vorgehen. Erstmal testen wir, ob es wirklich Blut ist und dann kann das alles auch mehrere Ursachen haben. Und ja, etwas später untersucht Christian dann selbst die Urinprobe. Pivi kommt herein und sagt, ist Feierabend für dich eigentlich ein Fremdwort? Und Christian schlägt ihm im Gegenzug vor, heute Abend ein Bier trinken zu gehen. Aber Pivi hat sich gerade verabredet, morgen kommt er mal bei ihm vorbei. Und Christian geht wieder zu der Patientin. Es ist tatsächlich Blut im Urin und deswegen will er sie zum Urologen schicken, eine Blasenspiegelung machen. Der Termin ist aber erst am Montag möglich. Aber pünktlich klingt das Blumenduett, das uns ankündigt, dass der beliebte Radiologe Timotheus von noch da ist. Und ja, dann gehen sie noch kurz zu ihm. Ich überspringe mal die nächste Szene und beende das hier mal kurz. Denn dann machen sie bei ihm also auch noch irgendwie Aufnahmen. Ist alles nach Feierabend. Also alle bleiben irgendwie noch da, machen noch eine Urinprobe, machen noch irgendwie so. Die
ja, stimmt. Sind
alle schon nach Hause gegangen, aber die beiden Ärzte haben kein Privatleben und deswegen haben sie dann etwas später diese Röntgenbilder und Hatzfeld sieht keine krankhaften Veränderungen auf den Nieren und in der Blase. Es könnte ein Harnwegsinfekt sein. Das wären die klassischen Symptome. Christian verschreibt ein Antibiotikum, eine Einmalgabe und die Patientin bedankt sich. Später sehen wir sie wieder, aber ja, davor passiert noch so einiges.
Ungewöhnliche Konstellation. Finde ich wirklich schön, dass wir es mal so rum haben, weil ich glaube, dass es der sehr viel realistischere Fall ist als die der Leute, die die ganze Zeit ihr Schmerzen und Symptome haben, allerdings sich verweigern der medizinischen Anamnese. Und umgekehrt, dass jemand sagt, ja, ich habe im Internet was gegoogelt und habe dann gesehen, oh, das könnte das sein und deswegen verschreckt und panisch hingeht, ist auch ein bisschen mehr der Patiententyp, der ich wäre, dass ich dann denken würde, was, das ist erst der Montag, kann ich da bis dahin, habe ich keine Gewissheit, da habe ich mich ein bisschen mehr selber wieder gefunden. Aber es scheint ja...
Zwei beschissene Tage?
Und in der Zeit lösen sich meine Organe in Luft aus. genau. Aber es scheint ja auch ein Problem zu sein, nicht ein Problem, eine Lösung des Problems. Viele, die da dann irgendwie warten darauf, dass sie beim Arzt Sprechstunden bekommen, einfach bei manchen Ärzten nach Feierabend.
Ja. Ja, vor allem, wenn die Ärzte gerade getrennt sind.
Genau. Mal gucken, wer hat den Namen geändert und weiß nicht, wenn man vielleicht weiß, ah, die Person hat den Namen geändert, dann die war vorher verheiratet, dann ja, dann einfach mal nach Dienstschluss hingehen.
So ist es, genau. Und dann macht der Arzt selber den Urintest und alles. Ja. Ja. Eine Szene, die wir übersprungen haben, ist dazwischen reingeschnitten. Und zwar ist es die Bandprobe von Clara und Sabrina, die immer noch keine Gitarre haben. Also immer noch Schlagzeug
keine
und Bass.
Gitarristin.
Genau.
Ach so, ja, sorry.
Immer noch Schlagzeug und Bass. Und Clara fragt Sabrina, was los ist. Und Sabrina antwortet, wann wolltest du es mir sagen? Wann wolltest du mir sagen, dass du wieder mit Yannick zusammen bist? Sie hat sie gestern hier im Probenraum gesehen und fragt sie, was ist mit uns? Warum können wir es nicht einfach erzählen? Und nimmt ihre Hand, aber Clara nimmt sie weg. Und Sabrina will gehen, aber dann kommt Yannick herein. Und Clara sagt zwar, wir sind nicht verabredet, aber Sabrina sagt, sie sieht doch, was hier läuft. Sie holt die Tage ihr Zeug und geht. Yannick fragt, was war denn das? Und Clara sagt, das war mieses Timing. Und hier, Konstantin, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das ist die letzte Szene von Sabrina in der Serie.
Meinst du, das ist so? Bist du dir sicher? wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Bei mir ist mittlerweile kein Verlass mehr.
Ja.
Hast du das jetzt nochmal nachrecherchiert, ob die Schauspieler nochmal drin vorkommt oder hast du es aus meiner letzten Aussage herausgezogen?
Naja, ich habe es tatsächlich auch beim letzten Mal dann nochmal nachgeschlagen, als du es halt gesagt hattest, habe ich dann nach der Aufnahme nochmal geguckt und da stand dann halt nur noch diese Folge bei ihr drin, also in der Kartei und von daher, ja. Sehr schade. Also fand ich auch eine gute Schauspielerin. Die hatte irgendwie so ein paar nette Zwischentöne ab und zu. Und ja, wer
Geht,
weiß, was die Gründe waren.
geht mir aber auch so. Also ich habe die Schauspielerin gemocht, ich habe die Figur gemocht, und hatte auch das Gefühl, die ist halt im Gegensatz zu Yannick, der irgendwie eher an ihrer Zerstörung ein bisschen wirkt, hatte ich bei Sabrina das Gefühl, die hat einen Charakter, also das hätte jetzt eine coole Freundschaft oder Beziehung werden können, wo die beiden was erleben und irgendwie, wo sie nochmal so dran wächst. Und man hat so das blöde Gefühl, sie hat sich jetzt hier gerade in den falschen, sie hat sich für, gegen die Richtige gewandt.
Ja, also man hat so das Gefühl, Clara hat den, nee, Sabrina hat den besseren Einfluss auf Clara. Also
So, genau.
immer wenn wir gesehen haben, wie sie mit Yannick abhängt, war danach irgendwie, war dann irgendwie schwanger, nicht verhütet, jetzt hier in der Folge kommt es dann zu Drogen und alles. Und ja, also mit Sabrina war es doch etwas solider alles, also.
Ja, es war mehr so ein gemeinsames Projekt. Mich würde natürlich interessieren, wie das jetzt gegenüber Mike Manka kommuniziert wird. Vielleicht ist es
Ja.
ja auch so, dass Yannick jetzt am Schlagzeug übernimmt und dann
Vielleicht, ja.
wird keine Mädels mehr aus der Provinz ein bisschen naiv.
Jetzt auch ein Junge.
Genau.
Ja. Dann ist Clara nachts mit Yannick an einer Bar und Yannick fragt nach ihr und Sabrina. Clara will aber nicht wirklich was sagen und Yannick dreht sich etwas. Er sagt, das sind keine Drogen, völlig legal, hat er sich aus dem Netz schicken lassen. Und das klingt sehr vertrauenswürdig.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch so die Vorstellung von manchen Leuten. Also ich bin kein Freund des Generationen-Bashings, aber ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal Leute gibt, die so glauben, böse Sachen, bestimmt aus dem Netz, aus diesem Internet,
Aus dem Darknet.
bestimmt. Genau, Darknet. Stimmt, das könnte
Ja.
Janik ja damit auch meinen, aus dem Darknet bestellt, alles gut.
Ich habe auch noch mal kurz darüber nachgedacht, wie das diese Story. Also ich hatte bei Drogen halt wirklich gedacht Drogen und nicht Marihuana.
Ach so,
Ich
okay, ja.
bin jetzt auch nicht. Also ich rauche fast nie Marihuana. Eigentlich wirklich nie. Ich glaube in meinem Leben ein, zwei Mal. Es bringt mir nichts, also es macht mir keinen Spaß. Und aber ich meine, es ist jetzt seit kurzem auch sowieso so teillegalisiert. Aber selbst damals, selbst wann ist es jetzt hier 2016, 17, ist das ja schon eine sehr salonfähige Droge, wenn wir es überhaupt so nennen wollen. Also ich würde, glaube ich, Christians Pillengeschichte mehr als Drogen kategorisieren als Marihuana rauchen.
Ja, das stimmt. Dagegen, also was schon für Drogen spricht, war so ein bisschen die Konsequenz, die das für die beiden hatte. Weil so wie die scheinen ja wirklich so ein bisschen Wahrnehmungsstörung gehabt zu haben, was jetzt vielleicht Leute, die gekifft haben, auch haben. Aber als sie mit dem Auto ankommen, reden die irgendwie auch so komisches Zeug und irgendwie sagt Janik ja, ich sehe den Klabautermann oder irgendwie sowas.
Ja.
Das sind ja fast schon so, als ob er wirklich so Halluzinationen hätte. Wer weiß, was da alles noch so drin war.
Genau, es ist irgendwie auch nicht so ganz erklärt, was es ist, aber es ist auf jeden Fall völlig legal, hat er sich aus dem Netz schicken lassen. Und er sagt auch noch, es ist zum Relaxen, damit du Sabrina vergisst und ein bisschen Spaß haben kannst.
Ja, wo wir mal wieder sagen, also man müsste mittlerweile die Yannick-Sonderkategorie einfügen und dass jemand einfach nur sagt, hey, also wieder sehr cooler Freund, muss man sagen, hey, dir geht's nicht gut, nimm einfach Drogen. Dann wird, also da kann man schon mal garantieren, der morgige Tag wird Bombe. Also ist ja auch wirklich bemerkenswert, dass sie, obwohl er irgendwie da ja in die ganze Sache involviert ist, dass sie halt anscheinend auch nicht das Vertrauen hat, ihm das zu sagen.
Ja, also wir können ja noch mal kurz eine Rolle rückwärts machen. Ich finde es halt wirklich schade, dass es, ich weiß nicht, ob es Mutlosigkeit war oder ob man sich einfach irgendwie aus anderen Gründen dagegen entschieden hat, aber dass es nicht zu dieser LGBTQ+-Beziehung gekommen ist, weil ich es einfach einen frischen Ansatz gefunden hätte. Und ich finde, das ist halt so, ich meine, verstaubt und altbacken heißt es ja nicht von ungefähr, so, ne? Also diese Aussprache, dieser Ausspruch vom Fernsehrat, ist ja wirklich so ein bisschen so, okay, wir haben hier im Grunde wie damals Lisa weiblich, Gregor männlich, sie müssen sich verlieben. So, also,
Mm.
und ich finde es halt dann schön, wenn man das mal aufbricht und wirklich auch sagt, okay, ich glaube, da hat Staffel 5 und auch Staffel 6 schon Fortschritte gemacht, dass man Sachen aufbricht, Sachen herausfordert, auch mal ein paar Sachen anders macht als in der Norm. Da war am Anfang der Staffel ja zum Beispiel die Sprache, die verwendet wurde, sehr auffällig. Hat sich im Laufe der Zeit wieder ein bisschen erübrigt. Und wenn dann eben auch die Motive, die gezeigt werden, frischer sind, dass wir eben nicht immer nur sehen, Vater, Mutter, Kind und heiraten und hier und da, sondern dass wir dann eben auch mal sehen, ja, warum ist denn nicht die eine auch mal irgendwie und lass sie halt bisexuell sein und sich halt irgendwie dann, ja, für irgendwas Interessanteres entscheiden, dramaturgisch gesehen, als den klassischen Weg. Und ich finde es halt, ich glaube, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn es nicht vor unserer Nase gebaumelt hätte. Also ich hätte, glaube ich, nicht gesagt, warum ist denn Clara nicht lesbisch? So. Aber wenn es halt so angedeutet wird und dann wird es zurückgenommen und wird gesagt, nee, doch nicht. So, dann finde ich es halt irgendwie schade, warum denn nicht? Also habt doch den Mut und zeigt es uns. So.
Ja, das stimmt. Und bei ihr es hätte halt wirklich auch super gut gepasst, weil man mit ihr auch so wirklich so richtig aufgewachsen ist, ne? Also
Ja.
im
Man
Sinne
erlebt ja fast
von,
dasselbe, was Christian erlebt. So.
ja, genau, dass man
Ja.
das einfach sozusagen in der gesamten Entwicklung mitbekommt und auch, und ich meine, da ergeben sich ja auch nochmal wirklich ganz neue Handlungsstränge und sowas. Also gerade weil Christian das ja anspricht mit diesem, also es war ja eine Frage, die wir besprochen haben zum Beispiel, ist dieses, ist das Leben wirklich dadurch so wahnsinnig viel komplizierter, weil Christian das ja sagt gegenüber Anna noch. Und das wäre eine Frage, die wir irgendwie auch hatten und die auch in der Serie hätte beantwortet werden können oder zumindest eine Antwortoption hätte da gegeben werden können. Und dann macht man sich da irgendwie Gedanken und beschäftigt sich damit und das ist ja irgendwie dann, wäre dann interessant gewesen. Von daher, ja, wirklich schade.
Also es ist halt einfach auch eine Chance, die ungenutzt bleibt, finde ich. Und ja. Genau, du hast es schon vorweggenommen. Also sie zünden sich dieses Ding an und dann Schnitt, wie sie in dem alten Wartburg von ihm noch nach Hause fahren. Also auch das natürlich äußerst verantwortungsvoll. Nach irgendwie so Zeug rauchen, dann noch fahren in so einem alten Klapperkasten. Und ja, sie sind ziemlich drauf und toben dann nachts irgendwie im Garten herum. Clara sagt ganz heiter so, hey, wir hatten einen tollen Abend und wir haben gestern geknutscht, aber mehr läuft da jetzt nicht.
Sehr richtiger Zeitpunkt, oder?
Genau. Ja, man hat so das Gefühl, da sind so die Dämme gebrochen, dass sie sich traut, das zu sagen, aber so richtig in seinem Kopf ankommen, tut da auch nichts. So.
Aber das ist ja, liegt ja vielleicht gar nicht so sehr an den Drogen.
Ja, und sie torkeln zur Schaukel und sie schaukelt dann, er stößt sie an oder schubst sie an und sie knockt ihn um. Also irgendwie kommt sie mit ihrem Rücken oder Hintern an seinen Kopf und er fällt hin. Und während er am Boden liegt, ist er völlig im Delirium. Er sagt, er sieht blutrote Segel und alles Mögliche stammelt er vor sich hin. Und Clara holt Hilfe, egal ob wir high sind, sagt sie und rennt rein, holt Christian. Und Christian fragt Clara, was passiert ist und ob sie Alkohol getrunken haben. Clara meint, nein, gar nichts. Hat er irgendwas gegessen, was er nicht vertragen hat? Und Clara sagt, Pizza, Pizza haben wir gegessen. Und Christian fragt weiter, habt ihr Drogen genommen? Habt ihr was geraucht? Pillen genommen? Sonst kann er ihm nicht helfen. Und Clara gibt zu, sie haben was geraucht, aber hat keine Ahnung was, irgendeinen Kraut. Und Christian fragt, ob sie noch was haben. Der muss wissen, was das war. Und Jannik wacht auf und kann einige simple Fragen beantworten, will dann aber nach Hause. Aber Christian meint, es kommt nicht in Frage. Er will die Autoschlüssel haben. Er kommt in die Klinik und Clara ins Bett. Und sie reden dann morgen.
Ich meine, ich fand das irgendwie von der Entwicklung ganz lustig, dass Clara, wie sehr sie sich auch sträubt, das irgendwie zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen so dass man es am Ende jetzt irgendwie verraten muss. Es scheint ja auch so, dass Christian es eh mitbekommen hätte. Er meinte, was ist denn da unten los und so, ne?
Im Treppenhaus, ja.
Von daher ist es vielleicht fast noch gut, dass sie von sich aus da den Schritt gegangen ist. Es wäre sicherlich auch weird gewesen, wenn gar nichts vorgefallen wäre sie wäre da irgendwie mit Yannick irgendwie halluzinierend im Garten rumgelaufen oder sowas.
Finde eigentlich auch die Szene, die daraus folgt, so dieses Drogengespräch, was die beiden haben, finde ich eigentlich auch ganz schön geschrieben. Also von daher fand ich das Zugeben des Fehlgriffs eigentlich ganz schön an der Stelle.
Ja.
Es ist halt auch so eine ganz angenehme Beziehung, die Vater und Tochter jetzt hier so haben, dass sie eben schon was macht, also wie in Schlachträume einbrechen oder sich tätowieren lassen und so. Also sie ist schon so ein bisschen rebellisch, aber gleichzeitig ist sie dann auch nicht diejenige, die irgendwie das verheimlichen will oder so, sondern sie ist schon
Ja,
rechtschaffend. So.
das stimmt.
Peewee ist noch nachts im Bett am Schlafen und sein Handy klingelt. Er kriegt einen Anruf von Anke, aber er schläft. Also nimmt er ihn nicht wahr. Auch ungewöhnlich, dass man nachts das Handy anlässt, oder? Also nicht
Das
am
ist wahr.
Flugmodus oder so.
Genau. Mittlerweile, ich habe das Gefühl, so aus haben es relativ wenige, aber ich glaube, der Flugmodus ist halt das Standardding, ne? Ja.
Ja. Und am Morgen gibt es dann ein harmonisches Frühstück. Wir sehen die Klassiker, wir sehen Orangensaft, Backwaren, Kaffee, Blumen, glaube ich auch. Und Sonnenschein kommt um 7:33 Uhr, wie es im Radio heißt, aus dem Fenster in die Küche. Und Christian sitzt da und liest die Zeitung. Wie hieß es? Ich weiß nicht mehr, ich habe nicht angehalten. Eisenacher,
Eisenacher Anzeiger,
irgendwie
glaube ich, oder
so.
Zeitung.
Ja. Und Rosalie ist dann auf einmal in seinem Blickfeld. Also, er nimmt so die Zeitung runter und dahinter steht das kleine Mädchen und fragt Christian, ob sie einen Kakao kriegen kann. Mama und Papa kuscheln noch. Und sie sagt, sie hätte sogar fernsehen dürfen. Morgens. Und Paul kommt auch rein, möchte auch einen Kakao haben und bietet auch an, Rosalie ein Honigbrötchen zu schmieren. Ja, und Christian rührt den Kakao an und dabei fällt der Blick auf die Anna-Tasse, also auf die Tasse, wo Anna draufsteht. Zwei gleiche Tassen, eine mit Anna, eine mit Christian. Wir werden erinnert an die Trennung von Anna in der letzten Folge.
Und der allerletzte Blick von ihm ist sozusagen neben dem, dass es traurig ist, geht dann schon noch zu den Kindern, die ihm dann aber sozusagen wieder Freude
Ja.
machen. Es ist diese Szene, also auch, es gibt so zwei oder drei Szenen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Die eine Szene ist dieses, wo Christian morgens Frühstück macht und dann plötzlich kommt Michael rein, sie hat mit dem Radiologen gevögelt. Das ist so eine Szene, die ich gerne
Ja.
zeige, um Leuten Familie Dr. Kleist nahezubringen. Und das ist jetzt die zweite. Weil
Also
das auch
Frühstück.
einfach, genau, also so klischeemäßig, dass sozusagen zwei wirklich, also es sind ja auch zwei, die könntest du ja auch super gut in den nächsten H&M-Werbekatalog packen oder sowas, die Kinder. Und die auch genau wissen, was sie wollen. Und ich habe halt, als ich damals angefangen habe, die Serie zu gucken, meinte ich, du Mama, ich gucke jetzt hier Familie Dr. Kleist, es war so Weihnachtszeit. Und meinte ich, hier, schau mal so, das ist die Serie. Und sie hat es schon geahnt und meinte dann, ja. Und das Lustige war aber, dass sie dann zu mir meinte, na, das ist doch schön. Möchtest du auch einen Kakao? Ja, dann nehme ich auch einen Kakao. Und dann habe ich einen Kakao bekommen
Dann
wegen
kam
dieser
deine Schwester und
Szene.
hat dir noch ein Honigbrötchen geschmiert.
Genau, das ist auch so lustig. Ich wüsste nicht, ob ich als sechsjähriges Kind hätte sagen können, ein Mohnbrötchen mit Honig, ob das sozusagen so schon so, die hat ja klar im Kopf, was sie will, ne? Also auch das Große, ich glaube nicht, dass meine Schwester mir angeboten hätte, ich schmier dir jetzt ein Brötchen. Also meine Schwester war immer total nett und cool zu mir, aber weiß nicht, dass man das jetzt erstmal, dass man in die Küche kommt und das erstmal macht.
Es ist eben die Familie Kleist.
Genau. Ich finde übrigens ganz generell, vielleicht kann ich das jetzt schon ein bisschen, zwei Teile, also ich sage, dass Christian sich in dieser Folge, finde ich, in vielerlei Hinsicht eigentlich cool verhält. Das ist der Christian, den ich zuerst kennengelernt habe. Und ich sage dir das jetzt heute an drei Stellen. Und das ist jetzt die erste Stelle, wo ich so sage, weil ich finde, er reagiert perfekt, dass er halt so hier so sagt, hier, ich mache den Kakao und sowas. Und dann kommt ja Paul dazu und ist ja so ein bisschen frech und sagt, mir kannst du auch einen machen. Und er sagt ja, sehr wohl, der Herr. Dann sagt er, wenn du schon dabei bist, ne? Und dann sagt er, guten Morgen erstmal. Also er ermahnt ihn so ein ganz kleines bisschen, so guten Morgen erstmal, aber ist auch so gespielt untertänig. Das fand ich irgendwie angemessen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier, du machst mir mal auch einen Kakao, dann würde ich auch sagen, guten Morgen erstmal, ne? Also.
Ja, ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn du jetzt so diese Szene siehst und auch so den Christian, der in dieser Folge ja wirklich an vielen Stellen sehr sozialkompetent wirkt. Und dann schaltest du so völlig unbedarft in die ersten Staffeln ein und da ist er halt wirklich diese Furie manchmal.
Ja, der Leuten, ja, also es war, deswegen, es ist auch eine totale Umgewöhnung. Also Christian war für mich teilweise, als ich das am Anfang geguckt habe, so in Teilen der Inbegriff von, Klar, zeitlich hat er das alles nicht ganz gewuppt bekommen mit Familie und Arztberuf und so. Aber ja, und diesen anderen Konflikt, da war er nicht ganz korrekt. Aber an sich war er für mich teilweise so der Inbegriff vom souveränen Vater und angemessen. Sieht man auch hier gleich die Szene, die gleich noch mit Clara kommt. Finde ich super, wie er da ist. Klar, also war ich verwundert, ein bisschen schockiert.
Zwischendurch gab es noch eine kurze Szene, die diese Frühstückssituation unterbrochen hat, wo Peewee dann aufwacht und den verpassten Anruf sieht und ruft zurück, aber kriegt nur die Mailbox von Anke und fragt sie auf der Mailbox, warum sie denn auf dem Handy anruft, ist doch mega teuer. Fand ich übrigens sehr witzig, weil die reden dann später davon, dass sie sich immer über Skype irgendwie unterhalten, weil sie dann eben über Internet sprechen können, statt das Handy zu verwenden. Ich glaube, heutzutage würde man einfach WhatsApp-Telefonat oder so machen, ne? Also,
Voll oder Zoom,
ja, oder Zoom. Aber wenn man
wäre
jetzt am
auch.
Handy ist, so, also dann könnte man über WhatsApp anrufen und wäre auch am Handy und
Ja, das
nicht,
stimmt.
ja.
Was mich dabei ein bisschen auch gewundert hat, war, es wird immer alles getan und damit irgendwie Skype scheint da keine besonderen Markenrechte oder irgendwie sowas. Angemeldet zu haben, weil sonst wird immer getan, dass irgendwie Freundesbook oder irgendwie sowas genommen wird, um ja nicht das, die entsprechenden Suchmaschinen oder sozialen Netzwerke zu zeigen. Ja, Skype, ganz klar, wir haben geskyped.
Da fällt mir wieder ein, es ist doch jetzt ganz lustig, dass die Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die Eishockey-Arena oder Mehrzweck-Arena, wurde doch jetzt umbenannt in Uber-Arena. Und ich finde das sehr witzig, weil die Sportschau, ich habe mir letzten April und so, habe ich mir die Highlights immer angeguckt von den Finalspielen der Eishockey, der DEL. So. Und die Sportschau. Kommentatoren haben offensichtlich eine Ansage bekommen, diesen Namen nicht zu nennen, Uber Arena. Das Dumme ist nur, die Arena hatte ja nie einen Titel, der nicht ein Sponsorenname war. Also die hieß, glaube ich, als sie neu gebaut wurde, O2 World Arena, dann hieß sie Mercedes-Benz Arena und jetzt heißt sie halt Uber Arena. Also du kannst nicht, wie bei zum Beispiel dem Signal Iduna Park, jetzt einfach Westfalenstadion sagen oder so. Also du kannst nicht den alten Namen verwenden. Darum gibt es immer eine sehr, gibt es immer irgendwie so ganz komische sprachliche Verrenkungen, um den Namen der Arena nicht zu sagen. Also zum Beispiel hier in der Berliner Eishockey-Arena am Ostbahnhof oder sowas alles.
Okay.
Und alles nur, damit man nicht sagt, die Uber-Arena.
Okay, lustig, aber was steckt, könnte denn da dahinter stecken? Weil eigentlich ist es ja nie ein Problem, dann zumindest das wiederzugeben als Medium.
Keine Ahnung, vielleicht weil Uber eine Marke ist, die man nicht unterstützen will oder so.
Okay, krass.
Ja.
Aber lustig, ja.
Also ich dachte halt wirklich das erste Mal, als ich es gehört habe, dachte ich, dass es irgendein lustiger Witz war vom Kommentator, aber dann merke ich, das war wirklich in jedem Clip so. In jedem Clip, wo
Krass.
in Berlin gespielt wurde, immer hier die alte Ar Berliner Eishockey-Arena oder so.
Ja, man
Ja.
hätte ja in der ehemaligen, könnte man ja immer sagen, in der ehemaligen Mercedes-Benz-Arena.
Ja, auch gut, ja. Das Kuscheln, was Rosalie schon erwähnt hat, bei Lisa und Michael, das findet nackt statt.
FSK, weißt du da, was da
35.
wahrscheinlich, ich denke mal,
Ja.
ja, für uns
Also
beide.
gerade so noch nicht okay für uns. Und Lisa vermutet, dass Christian, der ja unten ist und sich um Rosalie kümmert, das ganz gerne macht, weil ihn das von der Trennung von Anna ablenkt. Und Michael meint, jetzt nach diesem ganzen Nacktkuscheln brauche ich jetzt aber mal einen Kaffee oder zwei. Und dann geht's an die Wochenendplanung. Clara kommt dann auch zum Frühstück, aber sagt, sie schläft noch und sie hat Kopfschmerzen. Und Christian sagt, ja, das ist kein Wunder. Und wir können das Gespräch auch gern jetzt hinter uns bringen. Clara meint, ja gut, dann lass hören, so ungefähr. Drogen sind scheiße, zerstört ihr Leben, gerade weil sie noch so jung ist. Und in ihrem Kopf, die Synapsen verändern sich noch mehr als bei Alten. Also sie kann auf diesen Vortrag verzichten. Und Christian fragt sie dann, ja gut, wenn du darauf verzichten kannst, dann wieso nimmst du dann Drogen? Und Clara sagt, ja, gestern hatte sie einfach einen Scheißtag und das hat mich gut draufgebracht. Sie weiß, dass das eigentlich nur Flucht aus der Realität ist, aber es hat geholfen in dem Moment und das Zeug ist im Prinzip legal. Christian erwidert, Zigaretten sind auch legal, aber sind trotzdem schädlich. Und Clara hat eine sehr gute Antwort, Tabletten und Wein auch.
Ja, was ich mal wirklich schön finde, dass jemand ihn halt jetzt sozusagen so damit, dass er jetzt schon, wenn er mit seinen Predigten kommt, die jetzt in dem Fall auch völlig nachvollziehbar sind, aber den Spiegel vorhalten ist oft nicht schlecht. Also.
Wie würdest du das, also die Predigt hält sie sich ja im Grunde selbst. Er sagt ja eigentlich nur, ja, stimmt, das hätte ich jetzt gesagt, und wieso machst du es dann? So. Glaubst du, du warst ja mal Fußballschiedsrichter, glaubst du, es wäre auf dem Platz sowas, wenn der Spieler sagt, ja, ich weiß, darf ich nicht und so, und du musst eigentlich nur noch abnicken und am Ende die gelbe Karte geben, so?
Ja.
Glaubst du, das würde funktionieren, so als pädagogischer Ansatz?
Ich habe mal einem Mitspieler gesagt, wenn du einen Foul gemacht hast, geh schnell zum Spiel Gegenspieler hin und entschuldige dich. Vielleicht ist das manchmal so das Zünglein an der Waage, dass die gelbe Karte stecken bleibt. Und das Lustige war, dass er kurz danach mir berichtet hat, dass es passiert ist. Der Schiedsrichter nestelte. Er meinte, boah, sorry, tut mir leid. Und dann hat er gesagt, gut, dann lass es nochmal stecken. Was ich aber sehr komisch finde. Also sollte ein Schiedsrichter eigentlich nicht tun, aber gut. Damit, ja, also, nee, ich würde schon sagen, also allein schon, wenn der anfängt, mit mir zu reden, würde ich sagen, pass mal auf, du hattest jetzt gerade hier deine 10 Sekunden Ruhm, jetzt rede ich. Nee, ich glaube, da würde ich mir nicht das Wort abschneiden lassen. Ja, da ist es natürlich aber noch ein anderes Sanktionssystem bei Schiedsrichtern und
Ja.
viele andere noch dabei. Oh, ob man jetzt, ich finde es eigentlich völlig in Ordnung, dass sie das selber sagen soll. Ich meine, guck mal, wir sind zwar ehemaliger Montessori-Schüler, das Konzept von Montessori-Pädagogik ist ja, dass man selbst die Erfahrung macht und sich nicht dann irgendwie von oben herab berieseln lässt, und das dann abhakt, sondern eigentlich finde ich das in Ordnung, so.
Ja, ich finde es auch in Ordnung. Ich überlege halt, ob es eine Möglichkeit gibt, anstelle des, also zum Beispiel anstelle von Christian in diesem Fall, das bewusst zu triggern, dass der andere anfängt zu erzählen. Und du dann eben einfach nur noch ja sagen musst. So. Also im übertragenen Sinne, dass vielleicht der Spieler zu dir kommt und dich volltextet und du gibst dann einfach nur noch die gelbe Karte und sagst, so. Ist schwierig, das zu beschreiben, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass es halt so gelöst ist, dass nicht Christian hier den Vortrag hält und Clara irgendwie in so eine Defensivhaltung gedrängt wird, sondern dass Clara halt im Grunde sich selbst den Vortrag hält und dann sagt, ja, bei mir ist es aber alles ganz anders. Und Christian dann eigentlich nur noch fragt, wieso denn eigentlich? So, und dann redet wieder Clara. Also ihre Standpauke ist im Grunde, dass sie selber alles von sich erzählt.
Ja, das stimmt. Das erinnert mich übrigens auch ein bisschen an meinen Cousin, der schon als Kind, wenn ihm was passiert ist, irgendwie, er hat seinen Becher umgekippt und sowas, immer gesagt hat, ist nicht schlimm, ist nicht schön, aber ist auch nicht weiter schlimm.
Sehr gut.
So, so perfekt schon. Also es ist eigentlich für beide total gut hier. Clara nimmt Christian den Wind aus den Segeln und er ist nicht in der Rolle des Oberlehrers.
Ja, und sie sagt dann noch weiter, dass Strafen wie Hausarrest und so weiter eh nichts bringen bei ihr, also kann er es auch lassen.
Das ist wiederum interessant, dass sie jetzt sozusagen schon ins Sanktionssystem eingreift,
Genau, ja.
Aktivvorschläge macht.
Und dann sagt Christian, gut, dann gibt es halt keine Strafen. Ja, sie wollte heute eh nicht raus, sagt sie. Und Christian hat noch einen gut gemeinten Rat, nämlich sie soll Vollkornbrot essen mit Radieschen und Gurken, sie braucht Mineralien und Salz und fragt auch, ob Yannick sich gemeldet hat. Und Clara meint, nee, sie erreicht nur die Mailbox und fragt dann Christian, ob er auch so Tage hat, an denen alles schief läuft. Und Christian meint, ja, natürlich. Und dann nochmal. Ja, ich weiß nicht, es war ja überhaupt kein Staub aufgewirbelt, aber als sich der ganze Staub der Szene gelegt hat, sagt er nochmal zu Clara, versprichst du mir, dass du keine Drogen mehr nimmst? Und Clara sagt, okay.
Ja, das ist sozusagen, ich habe manchmal so das Gefühl, das ist, also sie soll es jetzt sagen, Yannick soll es gleich nochmal im Auto sagen, Yannick soll es einmal allein im Krankenhaus sagen und Yannick soll es einmal später im Arztzimmer sagen und Yannick und Clara sagen es auch nochmal zusammen später im Krankenhaus. Also sozusagen, das wird mir ein bisschen sehr oft abverlangt, so diese reuige Abkehr. Aber übrigens, das bringt mich mal zu einer Frage, gerade weil du eben meintest, die Clara hat so viel Text. Also Clara sagt so viel selber, erzählt ja so viel selber sozusagen. Das ist natürlich so, dass sie plötzlich sagt, ja, Hausarrest brauchst du mir auch nicht zu geben. Ist ja natürlich dann taktisch sehr klug, weil sie eh gerade sehr viel redet und damit so ein bisschen den ganzen Dialog leitet. Und das leitet sie dann im Prinzip ja sehr geschickt dazu über. Und das bringt mich mal zu einer Grundsatzfrage, wo du vielleicht die Antwort kennst, die ich mir manchmal gestellt habe. Angenommen, wir beide verhandeln über etwas. Wir wissen beide, Du hast mal gesagt, du hast geschrieben, Konstantin, dein Tisch steht doch zum Verkauf. Und ich sage, ja klar, wollen wir morgen nach der Podcast-Aufnahme drüber sprechen. Was wäre jetzt klug, wenn du mir ein Angebot abgibst oder sagst, na, ich warte mal, was Konstantin sagt?
Was den Preis betrifft.
Was den Preis betrifft, genau. Also wenn wir jetzt wirklich nur uns als also wenn wir jetzt nicht kulant sind, sondern sagen, okay, wir wollen beide für uns das Beste rausholen. Also wäre es dann klug, den Voranschlag zu machen mit dem Risiko, dass ich vielleicht weiter runtergegangen wäre oder umgekehrt?
Also ich muss mal die Situation verändern. Ich habe es ja manchmal bei meinem Job mit Leuten zu tun, die Sondergagen haben. Und da muss ich dann die Gage erfragen. Und da ist es schon eher so, dass ich erstmal den anderen frage, was für eine Gage hättest du denn für diesen Schauspieler, bevor ich sage, hey, würdest du es für das und das machen? Weil das immer gleich so offiziell wirkt. Und wenn ich das Beispiel anwende, glaube ich, dass ich glaube ich eher erstmal fragen würde, was du haben wollen würdest, weil ich dann überhaupt erst meine Vorstellung habe und nicht selber sagen würde, ich würde 350 Euro geben und du sagst so, ich wollte eigentlich 10. So.
Ja.
Also ich glaube, ich würde von dem, der Besitzer ist des Tisches, würde ich erstmal wissen wollen, was der sich so überhaupt vorgestellt hat. Und dann würde ich halt entweder sagen, ja, passt für mich, oder würde sagen, oh nee, 10 Euro finde ich eigentlich ein bisschen viel.
Also ich kriege ja meine Tische normalerweise für 5 €. Okay. Ja, weil diese Verhandlungssachen, die sind ja manchmal so ein bisschen tricky und im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen Verhandlungspsychologie, was hier passiert, auch zwischen den beiden.
Interessant ist es ja zum Beispiel bei Gehaltsvorstellungen. Da finde ich es zum Beispiel sehr viel schwieriger zu sagen, wer muss denn eigentlich den Vorschlag machen. Weil wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist und die andere Seite fragt dich am Ende, ja, was hatten sie sich denn so vorgestellt an Gehalt? Es ist natürlich ziemlich schwierig für dich zu sagen, ja, 100.000 im Jahr oder also du willst nicht zu niedrig, du willst nicht zu hoch und so. Also da finde ich es sehr, sehr schwierig. Da müsste ich wahrscheinlich, weil die Firma macht ja nicht meistens zumindest von sich ein Angebot in so einer Verhandlung, in so einem Vorstellungsgespräch. Die sagt ja nicht, ja, wir würden das und das zahlen. Und du sagst, nee, denke ich. Also.
Ja, ich glaube, es wird ja meistens geraten, da selber den Aufschlag zu machen, weil man damit ja die Region so ein bisschen bestimmt. Ein Freund von mir, der findet es ja immer lustig, dann, wenn man verhandelt, immer ganz wenig runterzugehen. Also wenn er dann halt sagt, also ich sag mal, der bietet dann ein, sagt dann, also 100.000 wäre so das, was mir vorstellen würde. Oh nee, das ist zu viel. Na gut, 99.800. Wo man dann so merkt, hui, jetzt wird's aber, also da ist ja geringer Spielraum nur.
Ja.
Grüße an Kurt.
Der Kurt.
Aber ich glaube auch noch nicht, dass er es in der ernsten Situation mal so machen musste.
Genau, wir sind dann bei den Wochenendplänen von Michael und Lisa. Und Lisa hat folgende Pläne. Einkaufen müsste gemacht werden, dann müsste jemand zur Reinigung. Rosalie hat Projektwoche in der Schule und sie müssen die Steuer machen. Und Michael sagt, sie hat so vieles nebenbei erledigt und er hat es gar nicht gemerkt. Lisa wollte ihm jetzt keinen Vorwurf damit machen, indem sie aufzählt, was alles gemacht werden muss. Aber das weiß Michael. Lisa schlägt vor, er soll zur Reinigung gehen und sie kümmert sich um die Projektwoche. Michael meint, er würde lieber alles zusammen mit ihr machen und heute Abend macht er dann die Steuer. Und Lisa hat noch eine neue Idee, nämlich wir könnten auch Christian oder Clara fragen, ob einer von ihnen hier ist und sie gehen einfach mal wieder tanzen. Und Michael sagt, das klingt in der Tat attraktiver als Steuer.
Dazu habe ich eine Frage. Boah, jetzt kommen hier viele Nebenthemen, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, also ich kann mich nicht daran erinnern, sagen wir es so, dass meine Eltern mal gesagt haben, ah, Konstantin hat Montag Projektwoche, da gibt es noch was vorzubereiten. So wie es ja hier geschildert wird. Was könnte das sein? Also, ich meine, wenn das bei der Montessori-Schule, da hätten wir ja jede zweite Woche, hätten die ja da das Wochenende voll gehabt. Aber ich meine, das waren ja, also ich weiß, dass es früher so mal ab und zu auf Schulen so Projektwochen gab, aber ich kann mich überhaupt nicht, also dass das jetzt für meine Eltern irgendwie zusätzlich, dass die da irgendwelche Hefte umgeklebt hätten oder sowas, kann,
Ja,
also.
keine Ahnung. Ich kann mir auch irgendwie nur was Bastelmäßiges vorstellen. Gerade wo Rosalie noch so erste Klasse ist
Ja.
wahrscheinlich. Oder vielleicht irgendwie einen Vortrag, aber ja, weiß ich nicht.
Also ich fand das irgendwie lustig,
Ja, stimmt, wenn
weil.
man drüber nachdenkt, was machen sie da? Ja.
Wollen wir mal hoffen, dass da jetzt nicht irgendwie Riesen. Also ich kann mich zum Beispiel, bei uns gab es doch Lesewoche, da hat man dann halt ein Buch mitgenommen,
Ja.
hoffe ich, war das. Aber gut, wenn Sie
Ja.
auf alles so sorgfältig Vorbereitungen machen, dann
Ja.
bitte.
Ja. Sie kommt dann mit einer perfekten irgendwie PowerPoint-Präsentation, kommt sie dann da in die Projektwoche. Rosalie, gut gemacht.
Stimmt, irgendeine Bioprojektwoche und Michael erklärt ganz, also die beiden gehen so ganz stark auf alle gynäkologischen und allgemeinmedizinischen Details ein.
Genau.
Wer weiß.
Ja. Janik kommt zur Villa. Er will eigentlich nur heimlich seinen Wartburg abholen, aber Christian erwischt ihn und der Autoschlüssel ist ja noch bei Christian, aber Janik hat noch einen zweiten. Und Christian fragt, willst du nicht wenigstens guten Tag sagen? Und Janik stammelt, er wollte nicht stören. Er hat ja auch gestern Abend sich schon dafür bedankt, dass Christian ihn verarztet hat. Und durchs Fenster sehen wir, dass Clara die beiden sieht, wie sie miteinander reden. Yannick sagt, er hat sich selbst entlassen aus der Klinik, nachdem alles wieder in Ordnung war. Und Christian meint, ja, dafür bist du wohl alt genug, zumindest auf dem Papier. Aber wenn es um Clara geht, dann, und da den Satz beendet er nicht, stattdessen drückt er Yannick so mit der Autotür ans Auto. Also klemmt ihn so in der Tür ein. Eine Drohgebärde. Und Yannick sagt, er hat sie zu nichts gezwungen, sie haben nichts Verbotenes getan. Wobei er zugibt, er hätte wohl nicht mehr mit dem Auto fahren sollen. Und Christian hat die verschiedensten Wirkstoffe in diesem Zeug gefunden, was er von ihm gestern genommen hat. Und nur weil etwas nicht explizit verboten ist, ist es noch nicht erlaubt. Und Janik sagt, ah, Sie haben offenbar recherchiert. Und Christian, ja, und du hast mich offenbar verstanden. Und wirft ihm den Autoschlüssel zu und ja, ich glaube, die Einschüchterung ist erfolgreich. Yannick fährt etwas eingeschüchtert ab und sagt Clara nicht noch Hallo. Also.
Aber hier ist das, also das zweite Mal war eben mit Clara, wo ich Christian ziemlich perfekt fand, war er halt erstmal mit dieser ganzen Drogengeschichte, aber er hat dann schon nochmal gefragt, was war denn los? Also er hat ja dann vorhin schon sehr feinfühlig dann so auch wirklich von der ganzen Stimmanlage und so ganz anders gefragt. Und ich finde auch, dass er hier total cool reagiert, weil auch dieses mit dem die Autotür so ein bisschen zudrücken, ich finde das schon ganz cool, diese Szene zeigen. Also, dass man halt nicht klar sagt, so eine peinliche Pappaktion mit, ich pack dich jetzt so am Hemdkragen sozusagen und zieh dich so ein bisschen nach oben, sondern es ist so ein ganz bisschen, ich kann auch gefährlich sein, wenn du, weil ich meine, es ist ja nun mal so, dass Clara noch nicht volljährig ist und wenn da irgendwie so ein Typ, so ein 18-Jähriger kommt, 2 Jahre älter und fängt an, die mit irgendwelchen bescheuerten Sachen zu verführen, das sind ja auch körperliche Einwirkungen, dass er dann sozusagen klar macht, sozusagen, hier bei mir gibt es gewisse Grenzen und die sollte man nicht überschreiten. Irgendwie hat mir es von der Art her gut gefallen. Er hat es nicht überzogen.
Also ich denke, man hat das gerade in fiktiven Medien, aber sicherlich auch in der Realität, oft überzeichnet gesehen, dass irgendwie der Vater die Tochter so völlig beschützt oder eigentlich fast schon abschirmt vor der Realität, wenn die Jungs eigentlich relativ normal sind und selber ziemlich eingeschüchtert sind oder nervös sind und so. Und ich denke, wir sehen es hier relativ gerechtfertigt, dass eben jemand schon zweimal jetzt ziemlich Scheiße gebaut hat. Also einmal mit dieser Fast-Schwangerschaft und das zweite Mal jetzt mit irgendwelchen Drogengeschichten, dass der Vater jetzt durchaus rechtmäßig mal kurz sagt, Junge, nimm dich zusammen.
Zurückhaltung ist angesagt, genau.
Genau. Nun, nach langer Zeit sehen wir kurz die Patientin vom Anfang wieder, die beim Joggen ist und ganz kurz trifft sie im Park an der Parkbank Timotheus von Hatzfeld und sie begrüßen sich. Und dann sind wir bei Piwi und Christian bei der Gartenarbeit. Piwi erzählt, dass es mit Anke seit 2 Tagen Funkstille gibt. Beim letzten Gespräch war alles schon komisch. Dann hat sie heute Nacht angerufen, obwohl sie eigentlich nie am Handy anrufen. Weil es viel zu teuer ist und er denkt, dass sie vielleicht jemand anderen kennengelernt hat. Eine neue Welt kann einen verändern. Christian ist generell optimistischer, glaubt nicht daran. Und dann klingelt aber Christians Handy. Es gibt ein kurzes Gespräch, was wir nicht hören oder wo wir zumindest den Gegenpart nicht hören. Und dann ist klar, er springt für einen Kollegen schnell im Rettungswagen ein für eine Schicht und Peavy sagt, Arbeit als Ablenkung. Er wünschte, das würde für ihn funktionieren. Ja, und abends macht sich Lisa dann schick, instruiert Clara wegen Rosalie. Sie weiß nicht, wann sie das letzte Mal tanzen war und fühlt sich, als wäre sie 14 vor dem ersten Date. Clara freut sich für die beiden, auch dass sie wieder gemeinsam weggehen. Und Lisa meint, Michael bemüht sich so sehr, dabei hat er ja eigentlich gar keinen Fehler gemacht. Da ist auf einmal dein Spruch, da haben sie dich gehört, ne? Also letzte Woche, glaube ich, hast du doch Lisa den
Ja.
Daumen gegeben, weil sie eigentlich diejenige ist, die die Affäre hatte. Und sie sagt es aber selber, dabei hat sie ja eigentlich den Fehler gemacht. Und es war nicht einfach, das alles wieder hinzukriegen. Und Clara antwortet, ja, ist es nie. Und Lisa meint, ach, hast du Probleme? Aber die Antwort hört sie nicht mehr, dann kommt Michael und Clara sagt, macht euch einfach einen schönen Abend, ich setze mich vor den Fernseher. Und Lisa und Michael ziehen los zum Tanzen, was wir leider nicht sehen, aber ja.
Na, wer weiß, vielleicht stehen, sind die beiden ja auch vor dieser kleinen, vor dieser Disco und rauchen was.
Vielleicht.
Ja, ich finde halt lustig, weil das bei Clara, das erinnert mich ein kleines bisschen, hat mich das aber daran erinnert, dieses etwas bedeutungsschwangere, das ist es doch nie, dass man sozusagen jemandem was sagt, in der Hoffnung, dass die Person schon erkennt, dass man hier mit einem Signal sendet, ohne es, also heutzutage, also ich kenne das selber von früher noch, dass heutzutage würde ich jetzt so sagen, du Martin, bei mir, ich habe auch gerade eine Schwierigkeit, können wir darüber morgen mal sprechen? Und früher wäre das vielleicht mehr mit so einer Andeutung gelaufen, ah, das ist nicht so einfach oder irgendwie sowas. Das konnte ich irgendwie, fand ich überraschend, so einen guten Satz einfach so ein durchaus jugendtypisches. Ich meine, wir kennen das selber auch Mitschüler, die das gerne früher bei Facebook gepostet haben, so Sätze, die niemand so ganz verstanden hat, aber wo man, ach, ich wusste, ah, irgendwas steckt doch dahinter. Und manchmal, viele machen das ja auch, dass sie da irgendwie so auf so eine Art so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen und nicht schlimm, nicht ganz jugenduntypisch halt. Zeigt aber auch sozusagen, dass nur ganz by the way sozusagen dieses, wie diese ganzen Familienverhältnisse untereinander sind. Es ist einem jetzt auch nicht so richtig klar. Mich interessieren ja immer so diese Querverbindung. Clara, Lisa, keine Ahnung, reden die jetzt besonders viel miteinander? Kennen die sich sonst gut oder so? Weiß man gar nicht, ne?
Ich stelle mir das ja wahnsinnig interessant vor, an Marie Seisers Stelle, eben auch mit Lisa Marie Coroll im Grunde zusammenzuarbeiten, seit Lisa Marie Coroll ein kleiner Knirps war und jetzt eben so in diese Rolle, oder in dieses Verhältnis einzusteigen hat. Jetzt ist Clara halt nicht mehr irgendwie die Niedliche, sondern da sind jetzt wirklich schon richtige Themen mit der Rolle zu besprechen, oder die beiden Rollen besprechen jetzt schon richtige Themen, so.
Ja, das stimmt.
Marie Seiser ist ja auch noch nicht alt, also wenn man halt in einem relativ jungen Alter einen Menschen schon so lange kennt, dass man sagen kann, ich weiß noch, wie du ganz klein warst und ich war aber schon halbwegs erwachsen. So, das finde ich irgendwie ganz, ganz faszinierend, die Vorstellung.
Ja, das stimmt. So ein bisschen einfach wirklich Filmfamilie, ne? Da ist es mal da keine Phrase.
Ja. In den Morgenstunden sehen wir dann Christian mit dem Rettungswagen fahren und sie verarzten hier einen am Boden liegenden Mann mit irgendwelchen Insektenstichen. Der hat wohl einen anaphylaktischen Schock, also eine Allergiereaktion. Peewee versucht erneut Anker anzurufen, aber erwischt nur die Mailbox und ist dann am Joggen. Und dann herzlich willkommen, Familie Dr. Kleist, an einem entfernten Ort. Herzlich willkommen in Singapur.
Ja, was auf eine ganz interessante Art gezeigt wird, ne?
Ja, wir sehen ein Stadtbild und wir hören asiatische Musik.
Genau, ja.
Ich weiß nicht genau, ob das wirklich eine Skyline von Singapur war hier, aber ja.
Also, es wäre irgendwie, also es gäbe ja die einzige Möglichkeit, wie es realistisch wäre, wäre, wenn man irgendwie das Korrespondententeam vor Ort irgendwie bittet, da Aufnahmen zu schicken. Da wird ja jetzt niemand für 10 Sekunden Singapur aus dem
Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht sind es auch Archivaufnahmen von
oder
irgendeiner anderen
so.
Serie von Singapur oder so. Oder von einer
Ja.
anderen Stadt, da macht man einfach noch ein bisschen asiatische Musik rüber und schon ist es Singapur.
Ja, es muss sich halt irgendwie sehr lustig vorstellen, anfühlen, wenn man wie an Anges Stelle dann, also das Zimmer dann wird ja so klein gezeigt und so, es wird ja auch, es ist ja im Zimmer, kein Fenster wird gezeigt oder sonst irgendwie was. Man kann gar nichts sehen. Sie ist da irgendwie zwischen zwei Vorhängen eingepfercht und also wir können auch davon ausgehen, dass diese Szene nicht in Singapur spielt.
Du
Und
meinst
das
nicht,
muss,
dass sie
glaube
für
ich,
die eine Szene nach Singapur geflogen sind?
ja, eigentlich schon, wahrscheinlich gibt es das Budget her, aber es muss dann irgendwie auch lustig sein, als Schauspieler das irgendwie so festzustellen. So, ah, lustig. Und das verkaufen wir jetzt als Singapur.
Ja, und dann schön ist auch im Hintergrund, haben sie einfach so ganz lauten Straßenlärm hinzugefügt, also so ganz durcheinander Gehupe und so. Also in Singapur ist einfach ein bisschen mehr los als in Eisenach.
wie man es sich
Und
so vorstellt. Ja.
genau, also die Szene ist angelegt im Krankenhaus und fragt auf Englisch eine Schwester, eine Asiatin, man hat darauf geachtet, ob sie ihr mit dem Handy helfen kann, weil irgendwas ist mit dem Handy. Aber die Asiatin sagt, sorry, I'm not English. Also sie kann nichts verstehen. Ja, Christian hat diesen Mann mit den Insektenstichen dann zur Klinik gebracht und sagt zu seinem Partner, der auch im Rettungswagen mitfährt, 5 Minuten später, und der Mann hätte es nicht geschafft, und dann haben sie Pläne für ein gemeinsames Frühstück, doch dann ein letzter Notruf, also kein Frühstück, sie fahren los, und über Funk erfährt Christian, es handelt sich um Jannik Holtmann, der mal wieder irgendwie zusammengeklappt ist. Clara und Peewee sprechen über die Sache mit Yannick und auch über die Sache mit Sabrina. Und Peewee sagt, war der Test positiv und du stehst jetzt doch auf Jungs? Finde ich ganz witzig, das war der Test positiv klingt ja heutzutage wie was anderes als damals. Man konnte ja nicht ahnen, dass es 4 Jahre später dazu kommen wird, dass wenn man positiv testet, dass man dann irgendwie eine Pandemie, das Virus hat. Aber unter dem Aspekt, dass Mio Wolf halt LGBTQ ist, jetzt, und er jetzt hier einer, wie sagt man, Cis
Oh ja.
Frau fragt, der Test ist positiv, was sozusagen was Negatives bedeutet, und du stehst jetzt doch auf Jungs. Verstehst du, wie ich meine? Also es klingt wie was Negatives, dass sie hat sich testen lassen, der Test war positiv und sie ist leider heterosexuell.
Ich glaube aber, dass das vor allem, weil er ja eigentlich aus der Medizin, er kommt ja, die Figur kommt ja nun mal aus dem medizinischen, physiotherapeutischen Bereich. Das sind ja generell irgendwie so positive Tests immer eher negativ, glaube ich, oder? Der
Ja,
Test, also
stimmt.
AIDS oder irgendwie sowas war ja auch immer so, dass eine
Stimmt,
positive
HIV positiv, ja.
HIV, genau, HIV-positiv, danke. Ja, es ist halt irgendwie auch lustig, dass, wie gesagt, ich hoffe ja, wir kriegen Mio Wolf mal, weil auch das sozusagen diese Vorstellung, also das, was ja das Entscheidende ist an der ganzen Geschichte, aber da scheint Peewee auch nicht der Charakter dafür zu sein, aber das Entscheidende ist, du hast Zeit. Du hast Zeit, das herauszufinden, und es gibt viele Fälle, da gibt es keine klare Antwort. Und es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern es gibt Zwischenwege, es gibt Phasen, und man darf sich auf alles einlassen und sich fragen,
Mischform, ja.
Mischform, genau, um ein sozusagen, und dieses finde es jetzt raus und war der Test jetzt positiv, oder dass man einfach nur sagt, okay, also positiv ist ja auch sowas, du hast ja immer bei Corona genau gesehen, ob es angeschlagen hat oder nicht. Manchmal
Ja.
schwächer, manchmal stärker, aber es war klar. Und hier, das wirkt sozusagen jetzt wirklich so, als ob er sich fast so ein bisschen unter Druck setzt, was ist denn jetzt die Entscheidung? Mit was geht denn jetzt Familie Kleist nach außen? Und da ist eigentlich seine Art echt, es war mir teilweise schon so ein bisschen unangenehm, und da war ich fast froh, als es dann um Anke ging.
Es ist so ein bisschen Schubladendenken, ne? So.
Genau.
Ja. Ja, also Clara sagt, keine Ahnung, ob sie auf Jungs steht. Sabrina hat uns jedenfalls gesehen, wie wir uns geküsst haben und war wütend. Peewee meint, das kann man verstehen. Clara meint, sie will Klarheit, also Sabrina will Klarheit. Sie will, dass ich mich oute oder dass wir uns als Paar outen, aber sie weiß nicht, was sie will. Sie braucht noch Zeit. Mit Yannick lief auch nicht mehr. Sie ist mit ihm genauso schlau wie mit Sabrina. Ja, hier sieht man irgendwie so die ganze Verwirrung, ne? Also sie ist sich nicht sicher, ob sie auf Jungs oder Mädchen steht, aber fängt dann einfach gleichzeitig mit beiden was an. Aber bei beiden will sie sich nicht auf nichts Konkretes einlassen.
Ja, und gerade bei Yannick stellt sich halt auch die Frage, so, Yannick ist halt ein Mann, aber er ist nicht der Mann an sich sozusagen. Also es ist, vielleicht ist er auch einfach der Falsche. Kann ja auch
Ja,
sein.
also ich glaube,
Aber
er
vielleicht ist
ist.
Sabrina auch die Falsche, kann ja auch sein. Auch wenn sich
Ja.
für mich hat sich das insgesamt mit Sabrina alles halt auch ehrlicher von ihr aus angefühlt.
Ja, ich fand auch einfach so, wie die Geschichte, wir kommen schon wieder darauf zurück, aber wie die Geschichte
Ja.
mit Sabrina angefangen hat, fand ich immer so schön. Also so dieses, dass sie mal so ein Foto anguckt und dann eben auch, wie sie da so im Heu
Stimmt.
liegen und so ihre Augen sich gegenseitig kommentieren. Das eine Auge ist größer als das andere und dann passiert irgendwie so aus dem Nichts irgendwie so. Steigen die Nackenhaare zu Berge und man spürt ein Knistern und so. Und mit Yannick war es ja wirklich eher so dieses Abziehbildmäßige, so ja, der coole Typ mit den Haaren, die so ein bisschen lässig ins Gesicht laufen, wie heißt es, hängen und der mit seinem geilen Auto fährt und Drogen nimmt und so. Das ist irgendwie so, Das ist Klischee so, aber
Ja, und der auch sofort, der findet das, der sofort da ankommt bei der Schule und sich seine eigene Pizza liefern lässt, weil er es irgendwie uncool findet mit den anderen. Also einer, der total nach diesem ganzen
ja.
cool und also seine Einkleidung ist, glaube ich, cool und uncool.
Ja, aber er ist auf eine uncoole Art cool irgendwie.
Genau, und er ist so der klischee-coole Typ, bei dem man später erst checkt, dass er eigentlich ganz schön peinlich ist, wo man vielleicht als 2 Jahre jüngere Person sehr begeistert noch davon ist. Und
Ja,
ja.
ja. Sie werden unterbrochen von einer Push-Nachricht auf Peewees Handy und Clara würde keine Zeit mehr verlieren. Stell dir vor, Anke ist was passiert. Was machst du denn noch hier? Also, sie setzt ihm den Floh ins Ohr, dass er jetzt nach ihr suchen muss in Singapur. Ist er nicht so weit weg?
Ja, geht ja gleich morgen früh in den Flug.
Genau. Christian ist dann bei Yannick. Er kann keine lebensbedrohlichen Verletzungen feststellen. Yannick ist die Treppe runtergefallen und war kurz ohnmächtig. Christian fragt ihn wieder nach Drogen, aber er hat auch Fieber, deswegen nehmen sie ihn mit in die Klinik und lassen ihn komplett durchchecken. Und Yannick meint, ich glaube, hier gibt es noch einen kurzen Joke, weil Yannick irgendwie dieselben Fragen beantwortet, die Christian ihm gestern schon gestellt hat, schon vorauseilend. Ja, das war
Es
ganz
wäre lustig
lustig.
gewesen, wenn er gesagt hätte, ich bin immer noch Jannik Holtmann, du bist immer noch Dr. Kleist und es ist immer noch Freitagnacht. Aber in der Stelle habe ich mich übrigens was Juristisches gefragt.
Da kann ich dir
Und,
helfen.
okay, super. Sonst notfalls an der Stelle auch. Nämlich diese Expertin für Strafrechte auch. Darf Christian, also er ist jetzt in einer konkreten Behandlungssituation, darf er in Anwesenheit der anderen ihn nach Drogen fragen? Oder muss er sozusagen dafür sorgen, dass die Situation trotzdem, weil die Anwesenheit der Dritten ja jetzt nicht mehr notwendig ist, dass die Fragen nur ihm gegenübergestellt werden, dass sozusagen das Arztgeheimnis gewahrt ist? Weil er fragt jetzt, hast du schon wieder Drogen genommen? Und stell dir mal vor, ich würde bei dir zusammenkippen und ein Notarzt käme, ach Herr Sträter, haben Sie schon wieder Drogen genommen? So, da wäre ich ja, würdest du dann sagen, du Konstantin, er hat ja vorhin was gefragt, ne? Nur als Frage. So, weißt du, es ist schon, ich meine, ich hätte es an Christians Stelle auch ein bisschen genossen, dass wenn er sozusagen die eigene Tochter mit reinzieht, dass man es dann auch in sein soziales Umfeld so ein bisschen bringt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Graubereich ist.
Also ich erinnere mich an einen lustigen Grillabend bei einem alten gemeinsamen Mitschüler von uns, wo ein bisschen gekifft wurde und dann aber jemand umgefallen ist, weil er einfach so dehydriert war. Und die Krankenpfleger, die dann kamen, haben dann auch gefragt, na, was habt ihr denn genommen und so. Und dann war es halt auch sofort, ja, hier ein bisschen Bier, ein bisschen Gras. Und so. Also es war dann so ähnlich wie bei Kara, man hat es dann einfach zugegeben, damit die ihn richtig behandeln können. Da haben die das aber nicht, da haben die jetzt nicht gesagt, wir fragen mal nur den Patienten oder wir fragen nur einen oder so, sondern ja, die haben dann eben in die Runde gefragt.
Genau, das ist ja auch nachvollziehbar, weil da sind es ja Zeugen. Sozusagen, die sind mitbeteiligt, was ist ja an dem Abend passiert. Aber wenn man ihn sozusagen auf seine damit, also er konfrontiert, er gibt den anderen ja Informationen, die neu wären für sie durch diese Frage, implizierte Informationen und das sind neue Infos für die Dritten. Hier wäre es jetzt nichts Neues gewesen für euch.
Aber weiß man ja nicht. Christian weiß ja jetzt nicht, wer war da mit dabei, als der umgefallen ist und wer ist jetzt vielleicht dazugekommen.
Genau, aber er fragt nicht, habt ihr Drogen genommen, sondern er fragt, habt ihr schon wieder Drogen genommen? Oder hast du schon wieder Drogen genommen? Damit ist klar sozusagen, er sticht auf ein Ereignis hinaus, also er will ein Ereignis hinaus, das die anderen vielleicht gar nicht kennen.
Ja.
Ich glaube, er darf es nicht, aber
Okay. Ah.
ja.
Reichen wir das nach?
Wie immer wird das nachgereicht.
Wie jedes Mal. Michael, Rosa und Lisa gehen nach einem Tag im Schwimmbad noch ins Café. Und Rosalie sieht Hatzfeld, der irgendwo allein am Tisch sitzt, und lädt ihn ein, mit zu ihnen an den Tisch zu kommen. Und Hatzfeld meint ganz diplomatisch, er hat hier gerade ein ganz tolles Buch und die Stelle ist super spannend, also er würde lieber lesen. Und Rosalie sagt, na gut, und geht zurück zu ihrem Tisch und sagt zu den Eltern, schade, Timo ist echt nett.
Es war ein großer Fettnapf in diesem Café und Rosalie ist mit Anlauf reingesprungen, ohne das Kind nicht kann. Aber hier, also in der gesamten, also Lisa kriegt ein Kompliment von mir, weil sie guckt Michael an. Sie schaut, wie ist denn das gerade für ihn? Und da ich sie aber letztes Mal auch stark kritisiert habe, muss ich sagen, hier merkt man, dass sie sozusagen sich wieder um ihn kümmert und so sagt, was löst es bei ihm aus? Und nicht irgendwie, keine Ahnung, das interessiert sie, erkennt man an ihrem Blick, so, dass sie das mehr interessiert, als dass sie jetzt irgendwie auf Rosalie einwirkt oder selber sagt, ach, ich gehe mal rein und was holen oder irgendwie sowas.
Ja, gut. Gut beobachtet. Im Krankenhaus kommt Clara zu Yannick. Sie weiß von Christian, dass er hier ist, und er meint, es würde ihm mies gehen. Yannick sagt, er ist irgendwie zusammengeklappt, ein paar blaue Flecken und das Handgelenk ist verletzt. Clara fragt auch nach Drogen, aber Yannick meint, nein, er nimmt es eigentlich nur ganz selten. Und Clara fragt, was ist denn mit dir? Und Yannick meint, ja, sie haben nichts Dramatisches gefunden, vielleicht irgendeine verschleppte Grippe. Morgen kann er wieder nach Hause. Dann sind wir im Garten an der Villa.
Und nur ganz kurz, auch hier, Janik kann es nicht lassen, sozusagen, woher weißt du? Da wirkt er wieder ganz sympathisch. Ich finde sowieso, der Schauspieler, glaube ich, der macht auf mich ja gar keinen unsympathischen Eindruck. Vor allem, weil er ja früher Juli war in Die wilden Kerle. Das,
Okay.
wo er ganz, da war er ganz, ganz süßes Kind auch gewesen. Und hier ist es sozusagen so, woher weißt du? Papa hat gesagt, und er meinte eigentlich, er hat vorhin Kontakt mit dir gewandt. Und trotzdem bist du vorbeigekommen.
Er hat mich angerufen und außerdem vor dem Umgang mit dir gewarnt.
Aber du hast nichts Besseres zu tun, als herzukommen.
Oh, Junge, sag doch einfach, ah, ich freue mich aber, dass du trotzdem vorbeigekommen bist, du, weil eigentlich bin ich nicht so. Oder irgendwie sowas, aber und trotzdem bist du vorbeigekommen. Also, wie fühlt er sich? So, oh.
Also,
Vollidiot.
ja, also ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass Clara in jeder Folge, wo sie mit ihm zusammen ist, den Dahlmann kriegt. Das ist auf jeden Fall in der Folge eingetroffen. Also, es
Okay.
gibt aber noch einen extra Dahlmann. Also,
Ah, sehr gut.
ja, der ist auch Clara. Nein. genau, also im Garten an der Villa hat Peewee immer noch nichts von Anke gehört. Sie wollte sich melden und Christian soll bitte nicht ausflippen, denn er braucht keinen Vortrag über Verantwortung und all das. Aber morgen früh fliegt ein Flugzeug von Frankfurt nach Singapur und er hat schon ein Ticket. Anke ist vielleicht im Krankenhaus oder im Gefängnis, auf jeden Fall braucht sie mich, das spürt er. Einzige Lösung ist es seiner Meinung nach und Christian meint, er weiß auch nichts Besseres, du musst dahin. Und Peewee dankt und Christian sagt, jetzt ist.
Es wäre lustig gewesen, wenn er gesagt hätte, ich weiß auch keine bessere Lösung, als dass du da morgen hinfliegst und deine Schlüssel für die Praxis abgibst. Das war klar, okay,
Genau,
das
wenn er zurückkommt, passen die Schlüssel
war's.
nicht mehr.
Ja, genau, stimmt. Das ist ja auch gut. Und Anke hat ihn am besten noch verlassen oder sowas. Aber ich finde es ganz schön. Also manchmal, ich mag diesen Moment, wenn so plötzlich klar ist, okay, hier ist jetzt von Peewee aus kein Spielraum mehr und das ist jetzt eine wirklich ernste Situation und dass Christian das auch spürt. Generell, auch vorher die Szene mochte ich sehr gerne, wo Peewee dann so meinte, oder Christian fragt dann, wollen wir noch ein Bier trinken gehen? Irgendwie die beiden haben jetzt da, haben sie mittlerweile eine coole, ich habe fast das Gefühl, als ob durch diese Tablettengeschichte ein guter Ausgleich zwischen ihnen geschaffen wurde und die jetzt wieder so bei Null sind, so ein bisschen.
Also hier in der Szene stecken ja zwei Sachen. Das eine ist, dass Peewee gelernt hat, dass es eben nicht einfach so möglich ist, dass er sagt, ich hau jetzt ab oder ich mache meinen freien Tag in der Woche oder so. Also er weiß schon, dass es was Besonderes ist, dass er eine Verantwortung trägt. Deswegen sagt er auch, er braucht den Vortrag nicht, wenn er jetzt einfach morgen wegfliegt. Aber dadurch, dass er da vermittelt, dass er das weiß, merkt eben Christian auch, in diesem Fall ist das wichtig und das muss jetzt einfach drin sein. Und da haben sie sozusagen beide was gelernt im Verlauf der Staffel.
Ja, und sozusagen wie bei Clara hält er den Vortrag. Also er sagt von vornherein, dass er den Vortrag nicht brauchte.
Ja,
Schon
stimmt.
lustig.
Ja. Wir sehen wieder unsere Patientin vom Anfang beim Laufen und jetzt hat sie irgendwie Probleme mit ihrem Bein oder sowas. Also sie hat irgendwie auf jeden Fall Schmerzen. Und später, ja, ist das ganz lustig inszeniert, weil sie im Bad ist und dann sieht man so in Großaufnahme, wie sie mit dem Finger so Richtung Toilettenspülung geht und dann fällt ihr Blick aber nochmal ins Klo und sie sagt, oh nein. Also man hat sich nicht ganz dazu entschlossen, hier irgendwelche Urinaufnahmen zu zeigen, aber man hat es effektiv hingekriegt zu visualisieren, dass am Urin wieder irgendwas nicht stimmt.
Ja, nur bei Christian im Becher war was zu
Ja,
sehen.
stimmt, ja. Christian dankt nebenbei mal schnell in der Praxis Nora, dass sie sich so kümmert, denn Nora hat mal wieder die tolle Aufgabe, alle Patienten von Peewee abzusagen telefonisch. Und dann kommt Yannick herein, möchte zu Dr. Kleist. Kurz bevor Yannick aber bei Dr. Kleist ist, ist Frau Derken bei Dr. Kleist, unsere Patientin, die jetzt auch einen Namen bekommt. Und Lisa vermutet, dass das Antibiotikum einfach nicht angeschlagen haben könnte und die Bakterien vielleicht hartnäckiger sind als gedacht. Auf jeden Fall werden sie der Sache auf den Grund gehen. Der Urologe macht dann eine Blasenspiegelung. Dann kommen sie wieder. In der Zwischenzeit sieht sie sich mal die CT-Bilder an, die Hatzfeld ja schon vor ein, zwei Tagen gemacht hat. Peavy verlässt das Haus auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, bekommt dann aber eine SMS und ist erleichtert, sagt dem schon dastehenden Taxifahrer, dass sich das erledigt hat. Ich hoffe, er kriegt auch sein Singapur-Fluggeld zurück, weil das dürfte ja wahrscheinlich einigermaßen teuer gewesen sein, von heute auf morgen ein Flug nach Singapur.
Ja, stimmt.
Sollen wir mal gucken? Warte mal, ich gebe mal einen Berlin-Singapur-Flug. Und ich fliege morgen. Ohne Rückflug. Nur Hinflug. Multistop. Erstmal 14 Stunden bin ich unterwegs mit der Scoot ab 250 Euro. Mit der Xiamen Air bin ich 22 Stunden und 45 Minuten unterwegs für 454 Euro. Ja, also ein Direktflug von Berlin ist ja sowieso immer schwierig. Komm, wir machen da einfach mal Frankfurt. Wahrscheinlich gibt es da eh bessere. Frankfurt, Singapur. Ein Stop, 17 Stunden. Ein Stop in Helsinki. 536 Euro.
Das ist nicht ganz schlecht, ja.
Und dann gibt es hier noch Thai Airlines mit Bangkok. In Bangkok, eine Stunde 20 in Bangkok für 607 Euro. Ja, aber so Direktflüge gibt's kaum. Hier gibt es eine Frankfurt-Singapur mit 18 Stunden Aufenthalt in Istanbul.
Das ist doch, ja gut, wobei ich finde ja, ich sag mal, 18 Stunden ist schon fast wieder besser als 6 oder ja. Irgendwie sowas.
Okay, hier sind Nonstop-Flüge. 12 Stunden Frankfurt-Singapur, 2725 Euro.
Ja, das kann man doch mal so nebenbei ausgeben, wenn man da gerade seine eigenen Patienten vergrault.
Vielleicht nimmt er aber auch den mit Zwischenlandung. Ich glaube, wenn man 2000 Euro sparen kann, würde ich sagen, die Stunde 40 in Helsinki, die nimmt man mal mit.
Ja, das stimmt. Das ist, ich würde sie sowieso mitnehmen.
Ja, also der Taxifahrer hat wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld gemacht. Ja. So, Yannick zeigt Christian den Arztbrief, weil er dem Hausarzt den geben sollte und Christian ist überrascht, dass er keinen Hausarzt hat und dass er ihn als Hausarzt haben will und stellt dann fest, dass die Cannabinoide nur noch in Restspuren vorhanden sind, also dass er offenbar wirklich kein regelmäßiger Konsument ist. Und Yannick sagt, hätte er gewusst, dass er krank ist, dann hätte er das Zeug jetzt nicht geraucht. Und Christian nochmal mit dem mahnenden Unterton, künftig auch nicht, wenn du mit meiner Tochter zusammen bist. Ja, sagt Yannick, hat es ja jetzt kapiert, aber können wir den privaten Teil jetzt lassen? Und Christian willigt ein und schaut sich die Blutwerte an. Yannick weist nochmal darauf hin, dass er irgendwie eine verschleppte Grippe gehabt haben könnte und deswegen möchte Christian ihn dann abhören. Lisa kommt dann zu Hatzfeld in die Radiologie, eigentlich natürlich, um diese Patientin zu besprechen, aber er muss natürlich doch nochmal kurz davon anfangen.
War schön, euch zu sehen, so als Familie. Ich glaube, ich bin für sowas nicht geschaffen.
Wer weiß, wenn du die Richtige findest.
Ich dachte, das hätte ich.
Ich bin es nicht.
Ja, mein Kopf weiß das, aber in meinem Herzen ist es noch nicht so richtig angekommen.
Wenn ich das jetzt hören würde, oder jetzt, klingt das ein bisschen fast so selbstmitleidig, aber ich habe da auch in der Situation das Gefühl, dass er schon dabei ist, über die Situation auch zu wachsen. Also so ein bisschen, dass er es so langsam hinbekommt, dass er das irgendwie sagt mit dem, das war schön, euch so zu sehen. Also er sagt das, ich hatte das Gefühl, er sagt es ehrlich.
Ja, ja, man hat schon das Gefühl, dass er es jetzt so langsam einsieht und akzeptiert, aber... Ja. Und dann fragt Lisa, wechselt das Thema und sagt, sie hat, also die Patientin hat wieder Blut im Urin und möchte die Bilder von ihr sehen und Hatzfeld hätte vielleicht eine Idee, was sie haben könnte. Ja, Christian ist dann mit Yannick fertig und begegnet Peavy im Flur, hat kommentiert, er dachte, er wollte zum Flughafen, aber Peavy hat eine Nachricht von Anke bekommen, allerdings von einer anderen Nummer, dass sie im Flugzeug sitzt und heute ankommt. Also auch 2500 Euro hat sie ausgegeben und er braucht Christians Auto und er holt sie dann vom Flughafen ab.
Da sind mal schön 5000 Euro ausgegangen am gestrigen Tag. Das ist mal schon mal, also ich glaube, das übersteigt... Boah, jetzt müsste ich mal über meine Miete mal so nachdenken. Ich glaube, da ist fast meine Jahresmiete oder irgendwie sowas. Ist das,
Ja, du bist
nee,
ja
ich
nicht
kann.
repräsentativ, so dann.
Ja, das stimmt. Aber wobei jetzt mit dieser Wohnung schon, glaube ich, aber mir ist nur aufgefallen. Und zwar ist es ja so, dass Yannick da auf dem, F also zwei Sachen. Einmal ist es so, dass ich es lustig finde, dass Pibi halt seinen Rucksack aufbehält. Also das Erste, dessen ich mich entledigen wollen würde, ist, wenn ich mit dem Fahrrad in die Praxis fahre von meinem Zuhause aus, wo ich ja gerade im Erdgeschoss bin, deshalb bin ich mit dem Taxi losgefahren, wäre es diesen extrem großen, extrem vollen, extrem dicken Reiserucksack abzulegen, zumal es ja sommerliche Temperaturen sind.
Stimmt, der geht ja sogar zurück in der Taxiszene, ne? Also.
Genau, er geht zurück, und um sich das Fahrrad zu holen, und dann, ich meine, das müsste die Wohnung muss im 10. Stock sein, damit sich das nicht lohnt, das Gewicht loszuwerden. Und dann ist mir halt noch aufgefallen, weil das ist ja die ganz kurze Szene, wo sich Yannick und Piwi begegnen. Sie scheinen sich ja nicht zu kennen, also sie scheinen nicht zu wissen, dass es, also Piwi redet ja öfter über Yannick, aber man weiß nicht, wer es ist. Und nur weil so vom Alter, weil es scheint ja so zu sein, dass, also es wird ja so dargestellt, dass Yannick noch in die Schule geht, aber Piwi ist ja schon fertig mit seiner Ausbildung als Physiotherapeut.
Du meinst, es kommt altersmäßig nicht ganz hin?
Nee, irgendwas passt da nicht. Hatten wir uns
Optisch?
darüber schon mal unterhalten,
Glaube nicht.
dass wir bei Peewee gar nicht so wissen, ob der was der für einen Schulabschluss jetzt hat und so?
Ach so, ja, doch, darüber haben wir uns mal
Das hatten wir mal,
unterhalten.
ne?
Ja,
Genau.
weil er ja erst diese Sportkarriere hatte, dann auf einmal vor dem Nichts stand, dann war er kurz so jobmäßig im Fitnesscenter und ist jetzt offenbar irgendwie noch Physiotherapeut geworden.
Genau, und da ist eine Ausbildung, dauert ja auch jetzt 3 Jahre, glaube ich, oder
Was hat
sowas.
er denn zwischen
Also,
den Staffeln irgendwie?
ja, das muss im Schnellverfahren irgendwie gelaufen sein. Aber ja, also auf jeden Fall, ich würde jetzt, hätte jetzt vom Aussehen her ihn jünger eingeschätzt als
Janik.
jetzt Janik, danke. Nee, ich wollte es auf den Schauspieler kommen, aber ich komme nicht drauf.
Jonathan Beck.
Ja, Jonathan Beck,
Ja,
danke.
ja. Jonathan Beck ist auch in der nächsten Szene. Yannick und Clara sind Eis essen. Und ja, jetzt hätte ich fast Jonathan gesagt, weil ich es immer mit J abkürze, das ist Yannick. Yannick findet Christian eigentlich ganz in Ordnung und Clara meint ja, sie findet auch, wenn er nicht immer so eine Panik schieben würde, zum Beispiel auch wegen ihrem Tattoo, da ist er sofort ausgeflippt. Und Yannick meint, ja, ist vielleicht Berufskrankheit, er kennt eben nur die Fälle, wo sowas schief geht. Clara meint, wenn es hart auf hart kommt, dann ist er für mich da, wie zum Beispiel, als sie dachte, sie sei schwanger. Und Yannick kommentiert nochmal so, im Gegensatz zu mir, da war ich wirklich nicht cool. Beim nächsten Mal passe ich besser auf, wenn es denn eins gibt.
Auch hier
Apropos, ja,
wieder.
apropos Clara, wie wär's denn, wenn du mal dein Höschen
Also da, genau das, also es ist wieder so, dass
lüftest?
er ist ja ganz, also auch da, wie er sagt, ach, ich finde der cool, er landet, ist ja auch also dieser Gedanke, bei ihm landen immer die Fälle, wo es schief geht und sowas, so, da hat er vollkommen recht, ne? Und sofort muss aber wieder dieser Kommentar kommen, wo er irgendwie wieder so ein Größenverhältnis der beiden irgendwie auch wieder herstellt und klar macht sozusagen, ich bin schon auch hier der, der fordert, ne?
War ja
Ja.
damals, glaube ich, auch so, ne, bei der ersten Sache, dass er, glaube ich, der war, der unbedingt schon wollte, oder ich weiß gar nicht mehr. Ja.
Ja, also, ja, ist, nee, er ist und bleibt unsympathisch.
Ja. Christian, Clara sagt, schauen wir mal, lass mir noch ein bisschen Zeit, und schon kollabiert er.
Ja.
Nee, also seine Lippen sind ganz blau und ihm ist kalt und Clara führt ihn zur Praxis. Christian lässt ihn dann hinsetzen, er braucht Sauerstoff. Sie wollen ein CT vom Herzen machen und er kriegt eine Infusion. Clara wartet draußen und etwas später kommt Lisa dann zu ihr. Und Janik kommt auch wieder rausgefahren, also so im Rollstuhl und sie schauen sich kurz an. Christian und Hatzfeld besprechen sich dann. Hier ist wieder unser ja, Fachchinesisch für diese Folge.
Sehen Sie das hier? Eine infektiöse Vegetation, nicht besonders ausgeprägt. Vielleicht haben die Kollegen im Krankenhaus deswegen nichts gefunden.
Vielleicht war sie auch noch gar nicht da.
Wirklich?
Atypische Pneumonie würde natürlich die Infektion in der Lunge erklären.
Damit hätten wir auch den Grund für die Endokarditis.
Bleibt die Frage, wieso die Leukopenie nicht im Blutbild sichtbar war.
Frau Darken, die Joggerin, ist dann bei Lisa und die Ergebnisse des urologischen Tests sind da. Und Lisa diagnostiziert eine Joggerhämaturie. Winzige Verletzungen ausgelöst durch Erschütterungen beim Laufen, so klein, dass sie kaum auffallen, aber verantwortlich für das Blut im Urin. Sie muss sich schonen, bis die Verletzungen verheilt sind. Eine Woche, dann sollte alles wieder in Ordnung sein. Und Frau Derken ist erleichtert. Das war eigentlich wieder unsere klassische Medizin-Story, die eigentlich wenig Berührungspunkte hat mit den anderen Hauptrollen. Also ich glaube, sie trifft zwei von den, oder vielleicht sogar nur eine von den Praxisgehilfinnen, Christian, Hatzfeld und Lisa. Und ansonsten hat sie keine Berührungspunkte mit den anderen Kleist-Schauspielern. Clara ist bei Yannick am Bett. Christian kommt dazu und sagt, er hat eine Endokarditis, eine Entzündung der Herzinnenhaut. Unbehandelt führt das in den meisten Fällen zum Tod und seine Probleme stammen daher. Aber er wird wieder gesund. In jedem Fall hätten wir ohne die Drogen schneller die richtige Diagnose stellen können. Die verschleppte Grippe ist eigentlich sogar richtig, also irgendeine Lungenentzündung wird es gewesen sein. Und nun muss er in die Klinik, dort können sie es noch genauer herausfinden. Und dann ist es auf jeden Fall heilbar. Mit Antibiotika und strenger Bettruhe hat er gute Chancen, wieder gesund zu werden. Was für ein Glück für Clara.
Ja, ich meine, es ist halt lustig, dass, ohne die Drogen hätten sie es schneller rausgefunden, aber ohne die Drogen wäre es vielleicht später zum Thema geworden. Also sozusagen, er hat ihn ja dafür schon, also durch die Drogen sind sie überhaupt aufmerksam geworden.
Wenn man so will, ja.
Aber das ist natürlich eine seltsame Art der Rechtfertigung.
Gut, dass du die Drogen genommen hast.
Ja, genau. Clara, probier doch auch nochmal.
Nicht, dass du auch was hast. Ja. Michael kommt mit Blumen nach Hause und Lisa hat auch einen Strauß. Ganz kurz dachte Michael, der ist von Hatzfeld. Aber nein, die sind von Frau Derken, der Patientin, die so erleichtert war. Und Lisa sagt einen Satz, der mich erinnert hat an Lisa Staffel 1, wo sie meinte, Männer kommen nie ohne Frauen zurecht. Jetzt sagt sie, Frauen können nie genug Blumen kriegen. Ja. Und das gilt eigentlich für jede Art von Geschenk. Naja.
Ja, also das Lustige ist, also sind, also hier, Peewee ist ein bisschen, checkt das jetzt so mit Clara nicht so ganz. Und ansonsten ist aber, Paul hat ein klares Männer-Frauen-Bild und Lisa, was so Frauen und Männer mögen und was man mit denen macht und sowas.
Ja, naja, ist vielleicht mehr so ein Spruch an der Stelle.
Ja, das stimmt.
Ja. Sie kann auf jeden Fall nicht genug von Geschenken kriegen. Michael meint, das trifft sich gut, denn er hat noch was. Er hat sie jetzt, weil sie so Spaß am Tanzen hatten, angemeldet für einen Tango-Kurs jeden Donnerstag. Und Clara kümmert sich um Rosalie, das ist alles schon besprochen. Und Rosalie spielt gerade unten mit Paul. Das ist doch ihre Chance für ein bisschen Nacktkuscheln, sagen sie. Aber nein, Lisa kriegt einen Anruf von Peewee und sagt, sie kommt sofort. Anke und Peewee kommen dann in die Praxis zu Christian. Da ist schon irgendwie Feierabend, das ist nicht mehr irgendwie Praxisbetrieb, sondern ja, entspannte Stimmung. Und Anke hat Hunger, sie konnte das Zeug im Flugzeug nicht essen. Und sie setzen sich in die Praxisküche. Peewee sagt, wir müssen dir was sagen. Und Anke enthüllt, dass sie schwanger ist. Und Christian sagt, wie bitte?
Was soll bloß werden aus eurer Zukunft? Ein Kind in die Welt setzen, das ist doch Irrsinn! Habt ihr überhaupt eine Vorstellung von dem, was da auf euch zukommt? Das ist eine Riesenverantwortung! Das macht man nicht einfach so zwischen Skateboarden und Disco!
Nein, also es ist nicht so wie beim ersten Mal, als Peewee vermeintlich Vater wurde, sondern diesmal sagt Christian, echt, im Ernst, das ist ja toll. Peewee meint, es war nicht ganz so geplant. Und Christian fragt Anke noch, ja, wieso sie denn ihr Praktikum nicht fertig gemacht hat, sie ist ja nicht krank. Und Anke meint, naja, sie hat Blutungen gekriegt, sie haben nicht aufgehört und dann kamen noch Schmerzen dazu. Zur Beobachtung ging es in ein Krankenhaus und dann ist sie da einfach abgehauen, hat den nächsten Flug gebucht für 2.500 € und ist zurückgeflogen. Rosalie, Paul, Michael und Lisa kommen herein, ich glaube auch Clara, und sind alle total begeistert, dass Anke wieder da ist. Und Anke möchte, dass Lisa sie gleich mal durchcheckt. Und Lisa sagt, deswegen ist sie da. So, jetzt kurz Detective Minke hier wieder. Man hat jetzt sie ziemlich faul ausgelassen, wie Lisa davon erfahren hat, dass sie, dass Anke schwanger ist. Denn das war ja offenbar nicht in dem Telefonat eben mit Peewee, wo sie mit Michael drin war. So von wegen, ja, ich komme sofort. So, das war ja eher so, wie kannst du mal kurz den Müll runterbringen? Und sie, ja, ich komme sofort. So, da ist die Reaktion von wegen, übrigens, dein Bruder wird Vater, nicht drin gewesen. Und dass sie jetzt hier schon so, kannst du mich gleich mal durchchecken? Deswegen bin ich ja da. Passt nicht zusammen.
Ja, Ja, das stimmt. Es war auch in der Szene war ich schon irgendwie überrascht, dass also wie schnell Lisa bereit ist, einfach rüberzukommen. Ja, das ja, die Konstruktion etwas eigen.
Ja. Clara fragt, was los ist. Sie weiß es offenbar noch nicht. Und Christian sagt, wollt ihr was trinken? Und er bietet die Minibar der Praxis an. Und dann sehen wir Zeit vergehen. Konstantin, wie visualisiert man am besten, dass Zeit vergeht?
Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, ob sie da als ein besonderes Mittel, ich glaube, sich langweilende Kinder, oder?
Man filmt eine Uhr, deren Zeiger sich bewegen.
Ach so, und der geht auch vorwärts?
Der geht diesmal auch vorwärts, tatsächlich. Ja, ja, dann sagt Lisa, nachdem sie die Untersuchung beendet hat. Eigentlich ist es ganz lustig, weil Lisa hat die Untersuchung noch gar nicht beendet, aber die Familie strömt oder drängt ins Behandlungszimmer, so wie Fortuna Düsseldorf vor dem Aufstieg gegen Hertha bei der Relegation. Und Lisa sagt, die Familie Kleist kann sich auf ein neues Mitglied freuen. Also, ja, alles ist erstmal okay. Dein Gefühl war richtig, sagt Lisa zu Anke. Du musstest nach Hause zu Piwi. Und Anke sagt, zu euch allen. Und Christian sagt, was gibt es Besseres als eine große Familie? Eine noch größere Familie. Und alle schnattern durcheinander. Es wird auch noch kurz erwähnt, Tante Clara, da musste ich jetzt tatsächlich doch noch mal kurz überlegen, ist das denn wirklich Tante Clara? Aber im erweiterten Sinne schon. Es ist ja quasi so ein bisschen die Schwester von Piwi, auch wenn es nicht wirklich Blutlinie ist.
Ja, die gar keine Blutverwandten sind die...
Nee.
Nee, stimmt, sie ist ja adoptiert, ja, genau. Ja. Aber doch, sie ist die Tante.
Ja, sie ist die Tante, so familiär gesehen ist sie die Tante. Blutstechnisch nicht so, aber ja. Und sie zeigen das Ultraschallbild herum und damit endet die Folge. Falscher Alarm.
Das könnte, muss man sagen, fast auch schon ein Staffelfinale sein, ne? Wo dann irgendwie, also bei denen habe ich jetzt so gedacht, krass, was soll jetzt in den nächsten beiden Folgen, jetzt ist ja wirklich im Prinzip ganz viel geklärt. Selbst das mit Yannick wirkt jetzt irgendwie auf so eine gewisse Art schon irgendwie, also Sabrina ist irgendwie erstmal raus. Wobei sozusagen, das weiß ich jetzt, sage ich jetzt in dem Wissen, dass Sabrina nicht nochmal vorkommt, aber an sich hätte es ja sein können. Aber ansonsten sind sozusagen alle Konflikte irgendwie geklärt und auch der sich jetzt zwischen Phoebe und Angela hier nochmal ergeben hat. Aber ja, falscher Alarm.
Ja, was bedeutet das, ne?
Es war ja hier sogar oft richtiger Alarm. Also es war ja kein falscher Alarm, dass bei Anke irgendwas nicht stimmte. Es war ja kein falscher Alarm, dass die Patientin sich irgendwie für krank gehalten hat. Es war auch kein falscher Alarm, dass Clara Christian irgendwie geweckt hat, weil Yannick schwarz vor Augen wurde.
Oder rot.
Genau. Also von daher, eigentlich war alle medizinischen Sorgen waren berechtigt.
Ja, keine Ahnung, was der Titel uns sagen will. Ja,
ja, also mir hat es insgesamt gefallen, weil es einfach ein paar von diesen Szenen gab. Ich mochte die Szene, ich mochte diese Frühstücks-Klischee-Szene. Ich mag eigentlich, ich mochte auch diese Szene, auch wo Michael und dieser tanzen gehen und wo Clara dann alleine zurückbleibt. Mhm. Diese Szene, dass man sich irgendwie auch irgendwie, dass man vom Tag über fertig ist, so sah Clara jetzt nicht aus, aber so, dass man irgendwie den Abend davor länger gemacht hat und am Abend irgendwie so eine Aufgabe bekommt wie Babysitten oder sowas. Irgendwie kam mir das auch so vom Gefühl bekannt vor. Also gerade Babysitten und das jetzt nicht alleine vor dem Fernseher ist
genau.
Eine schöne Aufgabe.
Ja, voll. Ne? So dieses, die verantwortungsvolle Aufgabe, die den anderen ermöglicht, dass sie tanzen gehen, aber sie besteht eigentlich in den meisten Fällen nur aus Fernsehen. So.
Genau, Fernsehen und Chips und das war's. Das wirkte doch eigentlich ganz gut. Und ich mochte auch eigentlich die Szene, auch wenn ich Yannick nicht mag, aber auch wo die da kurz an diesem Brunnen waren und so Eis gegessen haben. Mhm. Also es war ja nicht nur Frühling, sondern es war ja richtig Sommer. Die Kommunikationsebene von Christian und Piwi war cool. Ich fand, dass sich in dem ganzen Hartzfeld Lisa, Michael Konflikt alle ganz cool verhalten haben. Irgendwie da, das fand ich war schon, also irgendwie, es gab einfach Szenen, die ich mochte. Wie gesagt, die Kritik an inhaltlich dessen, dass Sabrina ja jetzt rausgekickt wurde, haben wir ja schon ausführlich besprochen.
Ja, mehrfach, ja. Ja, also ich denke, der Versuch ist schon da, Yannick so ein bisschen zu rehabilitieren. dass er eben auch seinen Fehler einsieht bei der Fast-Schwangerschaft und so. Aber ja, ich habe ja die Ankündigung gemacht, dass und jetzt kann ich sie auch nicht zurücknehmen, dass ich diese Beziehung noch kritischer sehe als Inge und Bernd im Grunde.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben im Prinzip gibt's für jeden, also so, wir haben so ein bisschen Bernd als schwierigen Charakter für Inge. Wir haben Jannik als schwierigen Charakter für Clara. Wir haben auch Anna so ein bisschen als schwierigen Charakter auch für Christian oder zumindest wie er.
Die waren schwierig so, füreinander, so richtig.
Schwierig, ne? Füreinander, genau. Ja. Hatzfeld schwierig für Lisa. Also da haben schon alle irgendwie so ihren Antagonisten so ein bisschen. Bevor du gerade rehabilitieren gesagt hast, dass man versucht, ihn zu rehabilitieren. Was man ja nicht rehabilitieren kann, was nicht wieder rückgängig gemacht werden kann, ist der Satz, der für einen Sushi-Loshi-Dahlmann ausgezeichnet wird. Und da würde mich mal interessieren, welcher ist es in dieser Folge bei dir?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Also, Sonderdahlmann geht, wie gesagt, ja rein Clara, weil sie mit Jannik zusammen ist. Und ich muss es vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln. Weil wie Clara mit Sabrina umgeht, ist für mich sehr unsensibel. Sie ist sich ja wegen ihrer Identität nicht sicher. Also offenbar gab es das Gespräch zwischen den beiden, wollen wir unsere Beziehung öffentlich machen oder nicht? Und da ist ein bisschen unterschiedlicher Standpunkt, weil Clara noch nicht genau weiß, ob sie bereit ist dafür. Und sie ist vielleicht auch nicht bereit, in die Schublade gesteckt zu werden als lesbisch. Aber dieses Gespräch könnte sie ja suchen mit Sabrina und ihr sagen, dass es so ist. Anstattdessen probiert sie aber einfach hinter ihrem Rücken irgendwas aus mit irgendeinem Mann. Also irgendwelche Rummacher-Experimente mit einem Draufgänger-Typen. Offenbar auch ohne die Absicht, dass es bei ihm zu mehr führt, wie sie ihm ja dann sagen.
Also, ja, das stimmt.
Also,
das verliert am Ende alle, ne?
Ja, also im Grunde genommen, ja, also das Verhalten ist einfach sehr verwunderlich und kann man eigentlich wirklich nur damit erklären, dass sie selber nicht so genau weiß, was sie will. So, also sozusagen Clara außerhalb der Konkurrenz, wie es auf der Berlinale heißen würde, mit dem Sonderdahlmann ausgezeichnet. Aber der Standarddahlmann geht für mich, ich glaube, du errätst es nicht, an Musikproduzent Mike Masker.
Also das ist aber wirklich jetzt eine ganz neue Kategorie.
Der in dieser Folge nicht auftaucht.
Nebenfigur, die nicht auftaucht.
Aber er schafft es nicht, eine neue Gitarristin zu schicken, bevor sich die Band auflöst.
Ja, kann ich verstehen.
Also, um nochmal einen Zeitstrahl zu machen, wir haben das vor 8 Episoden in Folge 6 der 6. Staffel. Stellt er in Aussicht, dass er die Band unter Vertrag nehmen will, aber nur, wenn sie Lauri rauswerfen. Und dann dauert es, glaube ich, noch 1-2 Episoden, dann tun sie das und Lauri tritt freiwillig zurück. Dann spielen sie ewig nur mit Schlagzeug und Bass. Dann verlieben sie sich, dann trennen sie sich. Und immer noch ist keine Gitarristin da. Immer heißt es, die kommt jetzt bald, aber es kommt einfach keine. Also die Band hat jetzt offenbar keine Zukunft mehr. Sei denn, es kommt jetzt in der nächsten Folge die Gitarristin und die Scheune ist leer oder sie spielt jetzt nur Gitarre und Bass oder so. Dann muss Mike wieder eine Trommlerin, Schlagzeugerin organisieren. Also Mike Masker ist da wirklich der absolute Loser-Produzent. Also.
Ja, das stimmt. Für jemanden, der so professionell so, also der auf der einen Seite, also da fügt sich auch so ein Bild zusammen, dass er alle drei einlädt, dann aber vor Ort einer Person überlässt, es der anderen Person zu sagen, dass sie doch nicht dabei ist.
Genau.
Die ganze Art, wie er sie feiert, ist eigentlich ein Diss hinterm über Bande gespielter Diss. Also hier Mädchen aus der Provinz, bisschen naiv und all das, genau. Was du mal nachgemacht hast. Also eigentlich alles keine so, wo du sagst, ey, übrigens, ich bin Mädchen aus der Provinz, ich bin ein bisschen naiv. Das sind ja alles keine Sachen, womit man angeben würde. Und ja, und dann kriegt das nicht hin, obwohl das ja irgendwie ein Vertragsverhältnis war und alle, also oder zumindest die Frage war.
Ja.
Da finde ich sehr schön.
Ich finde euren Sound gut, nur eure Gitarristin nicht so, aber einen anderen habe ich auch nicht. Spielt mal ohne.
Ja, es ist vielleicht dann doch ganz, hatte vielleicht Christian recht und es war vielleicht eher ein unseriöserer Typ. Auch wenn er so tolle Bands in seinem Portfolio hat wie Mike and the Minimoys und Revolvergürtel. Hat doch Pivi irgendwo mal
Ja,
vorgelesen.
genau.
Ja, Quatsch.
Ja.
Nee, sehr schöner Dahlmann.
Wer kriegt denn bei dir den Daumen?
Also es ist immer noch für mich ein ganz knappes Rennen. Das auf Platz 2 sind Michael und Lisa. Und zwar dafür, dass sie die Kinder mitnehmen sorry, jetzt muss ich hier gerade mal kurz einen Flieger schlagen. Und zwar, dass sie die Kinder dafür mitnehmen in die Praxis, ganz am Ende, weil niemand kommt ja dahin mit. Du, hey, willst du mal, hast du Bock, mir zu bestätigen, dass ich komplett gesund bin und dass ich mich total toll fühle, sondern man kommt in die Praxis, weil es ein Problem gibt. Und dann ist es, finde ich, komisch, wenn man die Kinder mitnimmt. Zum einen, weil sie stören. Also sozusagen, sie sind einfach noch die zusätzliche, die man es erklären muss und sowas. Und weil zum Beispiel, achte, wenn man mal die Szene, die letzte Szene, wo Lisa Anke kontrolliert, kommen ja die Kinder auch als erstes rein, noch vor Bibi. So, und das mal irgendwie klar ist, was sie sagen dann, ja, manche konnten nichts machen, wo man dann denkt, wenn Eltern wollen, können sie was machen. So, und es ist nicht notwendig gewesen, dass Michael jetzt, nur weil er jetzt wieder so total verliebt ist, dass er jetzt hier mit Lisa in die Praxis kommt. Das fand ich irgendwie nicht in Ordnung, weil echt, das den Kindern, stell mal vor, es wäre jetzt geheißen, das mit dem Kind, vermutlich wirst du kein gesundes Kind zur Welt bringen oder irgendwie sowas. Das wäre ja mit den Kindern furchtbar gewesen, dass irgendwie dann auch, dass auch Piwi und Anke sofort eine Rolle spielen müssen, natürlich vor denen, weil dass sie dann beide zusammenbrechen, das wäre ja dann für die Kinder total heftig. Platz 1 geht
Ja.
aber an Christian.
Oh, okay, obwohl er so gelobt wurde von dir in
Ja.
der. Okay. Aber er hat eine Sache gemacht.
Genau, ich bin natürlich immer noch detektivmäßig am Forschen, wo ich ihn bestrafen kann. Nee, er sagt einen Nebensatz, den ich ganz schön unschön finde. Und zwar in der Szene, die ich eigentlich auch total mag. Ganz am Anfang, Pivi kommt zu ihm und sagt, ah, hier steckst du also. Feierabend ist für dich auch kein Begriff. Und dann sagt Christian, und der Satz ist der Dahlmann, ja klar, ich habe ja jetzt Zeit. Und zwar finde ich den Satz blöd, weil es hat nun mal mit seiner Freundin nicht funktioniert, das Privatleben, weil er einfach auch wenig Zeit hatte. Also das war einfach auch ein Thema und ist immer wieder ein kehrendes Thema mit Marlene ein Thema gewesen, mit Anna jetzt ein Thema gewesen. So. Und ich finde, er sollte einfach nicht vergessen, dass er trotzdem noch eine große Familie drumherum hat. So. Und stattdessen ist klar, sozusagen die einzige, für die es sich anscheinend gelohnt hat, auf mein Privatleben zu verzichten, auf mein Berufsleben zu verzichten, war Anna. Die ist weg. Von daher, jetzt ist alles cool.
Jetzt bin ich
So.
ungebunden.
Jetzt bin ich ungebunden, genau. Anstatt dass er sagt, hey, ich habe hier einen Sohn, ich habe eine Tochter, ich habe sogar zwei Söhne und zwei Töchter, auch wenn die erwachsen sind, sozusagen, die anderen beiden. So, ich habe eine Enkelin und so, und ich habe irgendwie aus stressbedingte Suchterscheinungen dann irgendwie gehabt und müsste mal ein bisschen kürzer treten. Ah nee, Freundin ist weg, nee, dann ist mir egal, dann bleibe ich jetzt
Dann
auch in
mache
der
ich noch ein
Praxis.
paar Bluttests.
Genau. Und deswegen, das finde ich irgendwie so als Nebensatz, auch gerade weil er ja in der letzten Folge noch so meinte, ihr werdet im Haushalt ab jetzt mehr helfen müssen, denn Anna ist nicht mehr da, wo man so denkt, interessante Rollenverteilung, die du ja jetzt siehst. Also tut mir leid, Christian, du bist richtig stark gewesen in dieser Folge, aber die Dame kriegst du trotzdem.
Okay, 18. Dahlmann von dir für Christian Kleist. Zweiter Dahlmann von mir an Mike Masker.
Vielleicht kommt er noch aufs Treppchen.
Wer weiß, vielleicht kriegt er noch ein paar ohne Auftritt.
Postserielle, genau,
Ja.
Postauftritt, ja, genau. Bei mir, ich habe jetzt so eine Quote von knapp 25% bei Christian, ne? Also 18 durch 79 ist knappes Viertel. Also, okay.
Ja.
Aber ich glaube, es wird nicht mehr viel mehr.
Okay. In der nächsten Folge gibt es eine weitere Chance für Christian, den Dahlmann zu kriegen. Diese Folge ist die 15. Folge der 6. Staffel und heißt Falsche Tatsachen. Anke droht in der 30. Woche, ihr Kind zu verlieren. Erinnerungen werden irgendwie wach. Unterdessen hält die lebensgefährliche Erbkrankheit Lupus erythematodes die Praxis auf Trab. Michael will, dass Timo endlich aus Lisas Umfeld verschwindet. Während seiner Nachforschungen stößt er auf ein Geheimnis, das nicht nur die Karriere des Radiologen auf einen Schlag beenden kann, sondern auch die Praxisgemeinschaft gefährdet.
Ich hatte ja gehofft, dass die das nicht erwähnen, weil, ich sag mal, da kommt echt ein Knaller auf uns zu.
Also anhand dieser Sätze finde ich drei Sachen vielleicht ein bisschen bemerkenswert. Nummer eins ist erstmal das, offenbar gibt es auch keine andere Möglichkeit, wenn irgendeine Figur schwanger ist, als Komplikationen der Schwangerschaft zu schreiben für die Autoren, weil was soll man sonst mit einer Schwangerin anfangen? Da muss es Komplikationen geben. Nummer zwei, Michael will, dass Timo endlich aus Lisas Umfeld verschwindet, scheint mir ja fast ein Schritt zurück zu sein jetzt.
Ja.
Und Nummer drei ist eigentlich nur ein Halbsatz, während seiner Nachforschungen. Das klingt jetzt für mich wie, Michael fängt jetzt an, irgendwie detektivmäßig bei Timo rumzuschnüffeln und ihm so stalkermäßig hinterher zu spionieren. Und das ist ja jetzt irgendwie gar nicht der Michael, den wir in den letzten zwei Folgen gesehen haben.
Ja, das stimmt.
Aber wer weiß. Aber das mit dem Geheimnis, das hatten wir ja tatsächlich ganz früh in der Staffel schon mal angedeutet. Ein, zwei Mal mit Hatzfeld. Das ist tatsächlich noch ein offenes Ende, was noch nicht gelöst wurde.
Hatten wir das angedeutet oder war es in der Serie ein?
Nee, es war in der Serie, weil es da einmal so eine Gesprächsszene mit Lisa und Hatzfeld gab, wo er irgendwie so sagt, ja, wir mussten alle irgendwas aufgeben oder so. Und du auch? Ja. Und dann fahren sie immer sofort in dem Gespräch. Und dann auch später nochmal, dass so ein bisschen noch dem vielleicht was hinzugefügt hat, dass er so gesagt hat, seine Eltern waren so sehr dafür, dass er Medizin studiert. Er hatte ganz andere Vorstellungen, aber das war den Eltern egal oder so. Also, dass er so den Eltern es recht macht. Und dann ja auch dieses mysteriöse erste Gespräch, also wo er so total von sich eingenommen da in die Praxis kommt und sagt, na, ich weiß ja nicht, in den neuen Bundesländern und so weiter. Und dann zu Hause aber total ins Jubeln kommt, als er dann endlich genommen wird von einer Praxis. Übrigens, Tom Radisch ist, soweit ich weiß, Sachse. Also lustig, dass er sagt, dass er nicht in den neuen Bundesländern arbeiten will. Ja, genau, Großröhrsdorf in der Nähe von Bautzen oder Landkreis Bautzen.
Okay. Der hat irgendwie einen bekannten Vater oder so, kann es sein?
Aber muss jetzt nicht. Ah ja, hier, Andreas Schmidt-Schaller, ja.
Genau, irgendwie habe ich das mal gelesen mit diesem irgendwie.
Ja. Nee, also viel auszupacken in der nächsten Folge. Mal sehen.
Wir sind gespannt, was da noch so kommt.
Genau. Ja.
In diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche und ich freue mich darauf, die nächste Folge mit dir zu besprechen. Wenn wieder richtige Tatsachen benannt werden, nämlich wie diese ganze Staffel ausgehen wird und ihr Ende nimmt. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächsten Donnerstag, Punkt 8 Uhr.
4 behaupten falsche Tatsachen. Was keine ist, dass es nächsten Donnerstag wieder verstaubt und altbacken gibt.
Genau.
Okay.